Hallo und herzlich willkommen. Hier ist wieder der ESC Green Room, der Podcast zum Eurovision Song Contest. Wir befinden uns bereits in Folge 85 und wir nehmen heute am Montag, den 2. Mai 2022 auf. Mein Name ist Sascha Gottschalk und ich sitze hier wieder in meinem kleinen, aber feinen Podcaststudio in Pinneberg bei Hamburg und mir wieder zugeschaltet ist die geschätzte Kollegin Sonja Riegel. Hallo Sonja, grüß dich.
Hallo Sascha.
Und schon im Eurovision-Modus.
Ja, klar. Also gibt ja schon genug zu schaffen.
Wir waren schon fleißig und haben die letzten drei Tage gut vorm Computer gesessen, ne?
Wir sind schon brutal digital unterwegs.
Ja, wir gucken uns schon die PKs an, also die Pressekonferenzen. Es gibt immer nach den Proben beim Eurovision Song Contest, gibt es dann danach, nach den Proben, immer für den jeweiligen Act so eine Pressekonferenz. Da können dann im Chat auch die dortigen Journalisten, die Medienvertreter dann auch Fragen stellen. Und das haben wir uns angeschaut. Die Proben selber kann man noch nicht einsehen. Die sind noch unter Ausschluss der Öffentlichkeit. Das geht erst am Mittwoch los. Aber wir haben schon so einiges auch schon so sehen können. Da werden wir gleich auch noch mal ausführlich einsteigen und noch mal darüber reden. Aber die ESC-Rakete ist jetzt auf jeden Fall schon mal gezündet, ne? Also man ist jetzt schon voll in dieser Bubble, auch wenn man jetzt im Moment gerade nicht vor Ort ist, sondern nur online, ne?
Ja, es passiert einfach jedes Jahr dann doch wieder. Muss es ja auch. Wäre ja schlimm, wenn nicht.
Ja, wir wollten mit der heutigen Folge noch mal so ein ganz klein bisschen einen Rückblick auf das Geschehen, was bisher noch so rund um den Eurovision Song Contest so auch passiert ist. Und ich habe mir tatsächlich mal so ein paar Kommentare aus Twitter einfach mal so rausgesucht, weil wir haben einfach auch eine ganz tolle Hörerschaft. Das muss man auch mal an dieser Stelle mal sagen. Also wir haben ja in den vergangenen 4 Folgen sogar einen eigenen Songcheck gehabt, den wir unser Songcheck genannt haben, mit 4 Folgen. Und wir sind alle 40 Songs natürlich auch noch durchgegangen. Könnt ihr euch natürlich auch im Nachgang, falls ihr das nicht schon gemacht habt, auch noch mal anhören. Und da sind wir natürlich noch immer sehr gespannt, auch auf eure Rückmeldung. Einige haben wir davon auch irgendwie bekommen. Über einen Post habe ich mich natürlich auch besonders gefreut. Patrick, der bei Twitter unter Quatschel bekannt ist. Grüße gehen raus. Wir haben ja auch schon mal zusammen auch schon mal Konzerte besucht und so. Und also er ist auch ein treuer Begleiter unseres Podcasts. Und da hat er ein schönes Bild gepostet, wo er am Frühstückstisch sozusagen auf seinem iPad da gerade unseren Podcast laufen lässt bei einer Tasse Kaffee oder Tee. Das kann ich nicht so ganz genau sehen. Und bei einem Brötchen schreibt er in den Tag mit der neuesten Folge des ESC Green Room starten. Und das ist natürlich immer eine gute Idee, mit dem ESC den Tag zu beginnen. Und ich hoffe, wir haben dich auch sehr gut unterhalten.
Ja, so machen wir es auch im Moment. Schön mit dem ESC in den Tag starten.
Genau, bis in die Nacht hinein.
Aber hallo.
Dann hat uns Vincent Kramer hat noch geschrieben, bis zum 14.05. und darüber hinaus, Stichwort PED, also die Post-Eurovision Depression, also so eine Depression, die nach dem ESC-Finale einsetzt, weil das Ganze dann wieder vorbei ist. Gibt es in puncto Podcast viel zu hören, egal ob ESC-Schnack, ESC-Greenroom, Merci Cherie, ESC-Kompakt, Eurovision.de oder Euromission-Podcast mit den Songchecks in den verschiedenen Podcasts, wird einem auf keinen Fall langweilig. Ja, vielen Dank.
Und auf jeden Fall Grüße an die ganze Runde, die jetzt gerade erwähnt wurde. Solltet ihr euch alle anhören. Wir ergänzen uns, glaube ich, sehr gut.
Ja, die haben ja alle ganz tolle Songchecks gemacht. Natürlich allen voran auch der NDR hat da wirklich auch wieder eine ganz liebevolle Reihe wieder hingelegt. Diesmal auch noch mal in anderer Deko. Und also das war wieder mit sehr viel Liebe gemacht, auch mit den Kommentatoren, die da immer eingespielt worden sind. Und wie du schon sagst, die anderen Podcasts darüber hinaus haben natürlich auch auf ihre Art auch ganz, ganz tolle Einblicke. Ich fand das sowieso auch tatsächlich ganz interessant, dass die Meinung, wie soll es anders sein, Geschmäcker sind ja unterschiedlich, aber wie die Meinung wirklich auch ganz stark auch untereinander, unter den Podcasts auch auseinandergehen. Das hat mich eigentlich auch sehr nicht gewundert, aber es fand ich sehr interessant.
Ja, ich finde das cool. Also es wäre ja schlimm. Also wir haben es ja selber gemerkt, als wir, glaube ich, vor allem in unserer allerersten Folge, da waren wir uns ja doch relativ einig und irgendwie hat sich das nicht richtig angefühlt. Also es, natürlich gibt das immer so ein bisschen, ist es ja dann auch die Rückmeldung, so wenn der eine sagt, das mag ich nicht, der andere sagt, das mag ich auch nicht, dann denk mal, okay, ich habe jetzt nicht den seltsamsten Geschmack von allen, aber nee, man will sich ja auch so ein bisschen reiben und man eigentlich ist es ja auch so, wenn ich irgendwas, gerade wenn ich irgendwas nicht mag, will ich ja eigentlich auch vom Gegenteil überzeugt werden, weil ich will es ja auch so ein bisschen genießen, wenn ich mir das jetzt alles 2 Wochen reinziehe. Umgekehrt ist es dann auch immer ein bisschen witzig, wenn man irgendwas geil findet und der andere versucht es nicht einem madig zu machen, sondern macht es eher automatisch madig, wenn er es selber nicht mag. Das ist dann auch immer witzig und führt zu lustigen Situationen, wenn man dann nicht mehr klar denken kann, wenn man es irgendwie sieht und immer nur an die Kritik denken muss. Also das ist, ich finde das immer sehr bereichernd, wenn da irgendwo eine andere Meinung reinkommt. Und hatten wir ja dann zum Glück am Ende auch doch noch ein paar
Mal. Ja, wir haben das ja beide, glaube ich, auch des Öfteren mal, dass der eine mal sagt, boah, ey, das haut mich so weg. Und der andere sagt dann so schulterzuckend, wie jetzt, verstehe ich nicht. Genau. Ne? Also das, ja. Das ist manchmal so, wo man dann so denkt, was findet es das Gegenüber jetzt wirklich so daran? Das ist doch irgendwie, weiß ich gar nicht, irgendwie ist doch langweilig und umgekehrt ist es ja dann genauso irgendwie. Also das finde ich immer, das finde ich, wie gesagt, dann immer auch ganz, ganz, ganz interessant so. Ja, und Markus hat dann noch geschrieben, also hat auch, ja, schöne Folge und hat mich sozusagen nochmal ermahnt, weil ich bei Zypern davon gesprochen habe, dass das Video so ein bisschen aussieht wie zärtliche Cousinen und er sagt, diesen Gag darf ich nicht mehr machen, während er joggt, denn das hätte dann körperliche Folgen für ihn gehabt. Also tut mir natürlich leid, ich hoffe, dir ist nicht jetzt irgendwie was passiert. Das finde ich jetzt, das wäre jetzt auch nicht so toll, aber ich glaube, das hat er, glaube ich, mehr so als Joke irgendwie gemeint. Aber gut.
Die Anwaltspost immer an kundendienst@escgreenroom.de.
Kommt garantiert nicht an. Nein, also ja, ist jedenfalls witzig. Und Markus schreibt auch noch, wie Sonja im ESC Green Room schon sagte, schönes Kindergarten-Englisch, I'm in your backseat, you are driving me crazy.
So. Und Jane Comerford, muss ich auch noch erwähnen, ist endlich die zweite Person, die sich aufgeregt hat, oder was aufgeregt für ihre Verhältnisse aufgeregt, dass Ronella aus Albanien Secret falsch betont. Vielen, vielen Dank dafür. In den Songchecks beim NDR.
Die wird es ja als Australierin, wird sie es ja auch merken, ne? Dass das nicht richtig ausgesprochen ist.
Ja, aber das sollte
ist.
Jeder merken, Mensch.
Dunderklumpen, die auch im letzten Jahr auch Gast war hier bei uns in unser Songcheck, hat uns dann auch nochmal promotet. Die Eurovision Bubble läuft heiß, denn überall gibt es aktuell Songchecks, auch im ESC Green Room wird munter diskutiert, hört doch mal rein. Da hat sie nochmal einen unserer Tweets dann auch nochmal nach vorne gebracht. Bei Yannick schreibt, Sascha hat Geschmack, denn ich würde auch Portugal laut aufdrehen, obwohl der Song, der ja eigentlich eher ruhig ist, meine Nummer 1 dieses Jahr. Ja, ich glaube, das war nicht so unbedingt dein großer Favorit. Irgendwie läuft bei dir wahrscheinlich eher so unter ferner Liefen, aber ich fand es ganz großartig.
Muss man durch.
Und dann schreibt noch das Gelsentierchen, das ist übrigens mein Favorit, Funk ist heiß, damit meint sie wohl Lettland. Danke für den ESC Green Room Podcast mit den Songchecks, danke auch an Sonja Riegel, mir gefällt eure Machart am besten, auch wenn ich oft anderer Meinung bin. Das ist ja natürlich auch ganz schön, irgendwie würde uns mal interessieren, wo denn überhaupt.
Ja, eins ist ja schon rausgekommen, also Lettland, da sind wir, glaube ich, beide nicht dabei.
Nee, das stimmt.
Immer noch nicht dabei in dem Team.
Das stimmt, aber vielleicht noch bei anderen Songs irgendwie, wo wir vielleicht nicht so gerade nach deinem Munde geredet haben, das würde mich auch noch mal interessieren. Aber sie findet es auch toll, wie wir andere Ansichten respektieren. Ich finde, das ist auch ganz normal. Ich finde es auch immer ganz, ganz doof, wenn man das so, wie, das findest du nicht gut, wie doof bist du denn und so. Das finde ich, sollte man nicht machen, denn tatsächlich sind die Geschmäcker da ja auch irgendwie ganz, ganz, ganz unterschiedlich. Und das, das finde ich auch wichtig, dass man das immer noch irgendwo noch respektvoll betrachtet. Ja, das ist so ein ganz kleiner Auszug mal von dem, was so Social Media so in den, es war, glaube ich, jetzt der letzte Monat, den ich mal so durchflöht habe und mal so die Highlights da mal rausgezogen habe. Ganz toll. Über dieses Feedback freuen wir uns immer wieder, weil das gibt uns nochmal immer so ein bisschen Motivation, auch tatsächlich hier mit dem Podcast auch weiterzumachen. Und wir wollen euch natürlich auch unterhalten und nicht langweilen. Das ist ja immer ganz wichtig. Dann habe ich hier noch ein bisschen in unseren Ablauf nochmal reingeschrieben, Eurovision in Konzert. Das ist zwar schon ein bisschen her, aber ich möchte das natürlich nicht so ganz unter den Tisch fallen lassen, weil Sonja, du warst ja da tatsächlich auch direkt vor Ort, hast ja auch, ich glaube, 10 oder 11 Interviews ja auch dort vor Ort geführt. Vielleicht kannst du uns noch mal so einen ganz kleinen Einblick geben, wie denn so es war ein Tag, die ganze Geschichte, wie das denn so für dich war, auch vor allen Dingen so nach dieser Corona-Pandemie zum ersten Mal wieder.
Das war ja, glaube ich, auch so, kann man ja sagen, oder? Der Grund, warum du nicht wolltest, weil dir das alles noch ein bisschen zu heikel war. Was ich komplett verstehen kann, muss ich sagen. Es war auch ein sehr komisches Gefühl. Also ich meine, Amsterdam, Niederlande, die haben alles aufgehoben und zwar schon einige Zeit vor Deutschland. Das heißt, da war schon länger keine Maskenpflicht mehr in Supermärkten und auch sonst überall. Also Hotel war ich ja dann natürlich noch und auch Konzerthallen, auch alles komplett ohne. Das heißt, man brauchte auch keinen Nachweis über Impfung, Test, was auch immer. Es war alles wieder normal, wie man dann so schön sagt. Ja, und es war aber auch im Gegensatz zu Deutschland so, dass dann auch eigentlich niemand freiwillig eine Maske getragen hat. Also, weil ich war davor mal, das war ganz kurz nach der Aufhebung von allem, in Wiesbaden bei einem Konzert im Schlachthof, also auch nicht ganz klein. Und da haben eigentlich freiwillig noch recht viele eine Maske getragen. Und das war eigentlich da überhaupt nicht mehr. Also weder bei dem Presseevent nachmittags noch bei dem Konzert dann abends. Und ich glaube, es sind auch einige dann mit Corona wiedergekommen, was ich so online gesehen habe danach. Also, es war nicht nur gefühlt keine gute Idee, da jetzt einfach so blank reinzugehen und alles wie früher zu machen. Also sei denn, ich meine, jeder kann das riskieren für sich, wie er will, aber ich glaube, es war eine gute Idee, dass ich das nicht riskiert habe. Und dann war es mir auch eigentlich egal, da einer der wenigen mit Maske zu sein, weil ich glaube, es hat mich ganz gut geschützt dann am Ende. Ja, und der Ablauf ist eigentlich so, wie wir das von früher auch kennen. Also du warst ja auch schon mal da und warst ja auch, glaube ich, einmal mit beim Presseevent auch. Mhm. Es ist einfach so, also du hast es schon gesagt, an einem Tag, es ist an einem Samstag dann gewesen und ich bin halt am Tag davor schon hingefahren und dann ist mittags war so der Einlass dazu und dann geht das so bis in den Nachmittag rein, so ein Presseevent und das ist wirklich akkreditierte Pressevertreter, also muss man sich vorher extra anmelden, werden quasi in einen Raum geschmissen mit allen Acts, die da sind. Das waren in dem Fall 27 der 40, die jetzt wirklich auch beim ESC sind. Ja, und man wird wirklich in einen Raum geschmissen und alles verteilt sich im Raum und jeder sucht sich dann denjenigen, den er irgendwie befragen will oder mit dem er irgendein Quatschvideo machen will oder was auch immer. Also da ist einfach ein riesen Kuddelmuddel, ein ganz großes Durcheinander und immer wenn du versuchst, irgendwen im Interview aufzunehmen, fängt jemand im Hintergrund an zu singen oder irgendein Instrument zu spielen und so. Es ist einfach Hektik hoch 50, aber es ist auch irgendwie geil, weil du hast wirklich alle auf einmal da greifbar und ja, stellst dich halt hintereinander bei allen an und quatschst mit denen. Und ich habe, wie du schon erwähnt hast, da so insgesamt 10 Interviews am Ende des Tages in der Tasche gehabt. Und das war ja schon eine ganz gute Ausbeute, mit der ich jetzt auch über Wochen dann verteilt ganz gut arbeiten konnte. Und dann ist abends, also ich gebe dir gleich die Chance, ein paar Nachfragen zu stellen, keine Sorge. Dann ist halt abends dieses Konzert und das ist wie viel passen da in die Halle? 4.000, 5.000 oder so? Also es ist schon eine relativ große Halle.
Ich glaube, es waren 5.000, ne?
Ja, also die sind ja umgezogen, das hatten wir ja schon mal gesagt, aus dem Melkweg, was ja doch ein kleinerer Club ist, eben in dieses AFAS Live, diese größere Halle direkt am Stadion von Ajax. Ja, und die war eigentlich auch proppevoll. Also lustigerweise, also mein Ticket, was ich da hatte, Das ist auch so ein Unding, dass du als akkreditierte Presse darfst du nur zum Presseevent und für alles andere brauchst du auch ein Ticket. Aber gut, das Ticket hatte ich noch von 2020 tatsächlich. Die waren aber alle noch gültig. Also wurde auch vorher so kommuniziert, weil ich glaube für 2021 wurden zwischenzeitlich auch mal Tickets verkauft. Das hat aber dann auch nicht stattgefunden und so. Also die haben einfach alle noch gegolten. Und scheinbar sind aber auch alle, die noch irgendwie Tickets hatten, dann auch hingegangen. Zumindest war es sehr voll. Ja, und dann geht's ja wirklich über Stunden. Also, wie schon gesagt, 27 Acts, alle kommen dann auf die Bühne und haben genau einen Song, nämlich ihren ESC-Beitrag. Aber es gibt halt auch noch, wer war denn da so Opening Act? Maggie McNeil, also hier unsere Raucherin aus dem Green Room mit Amsterdam, was ja sonst immer vom Band läuft, bevor es losgeht. Aber da war es jetzt live. Und Getty Kaspers natürlich mit Dinge Dong, wobei sie das ja nur noch Playback singt, also das merkt man dann auch, dass sie es live auch einfach nicht mehr machen will. Zwischendrin, also die war tatsächlich auch als sozusagen Support-Act, aber wurde dann mitten reingeworfen, war Lorraine noch da. Also Euphoria, dein Lieblingssong, wurde auch da geboten. Die hat sogar dann noch ein anderes Lied singen dürfen. Also war die einzige, die ja mehrere auch da geboten hat. Aber dann kann man sich auch vorstellen, das geht dann sehr lang. Also das ist wirklich so 3 Stunden oder noch mehr als 3 Stunden, dieses Konzert einfach dann. Mit einer Pause zwischendrin von so 20 Minuten oder so. Aber doch, da nimmt man dann sehr viele Eindrücke wirklich mit. Und jetzt kannst du mich alles dazu fragen, was du fragen wolltest.
Ja, also ich finde das, also zumindest wie ich das jetzt so die letzten Male, wo ich da war, ich habe es immer als sehr, trotzdem, auch wenn es so relativ lange ging, immer als sehr kurzweilig angesehen, weil ja tatsächlich jeder Künstler auch wirklich nur seinen einzelnen Song. Also es kommt jetzt nicht irgendwie der Beitrag, wo man so denkt, oh, so toll finde ich den sowieso nicht und dann singt er erstmal 5 Lieder oder so. Da ist jeder sozusagen mit seinem ESC-Song, geht da an den Start und ist dann auch gleich sozusagen wieder weg. Und dadurch ist es natürlich auch im Grunde sehr kurzweilig, weil es ja dann auch im Grunde nach 3 Minuten, wenn man mal so einen Song nicht so besonders gut findet, dann kommt aber als nächstes dann vielleicht auch der eigene Favorit. Also tendenziell habe ich immer so das Gefühl gehabt, von der Reihenfolge nehmen sie immer die an den Anfang, die nicht so hoch im Ranking sind, so in der ESC-Bubble. Und die absoluten Favoriten, die kommen dann eigentlich immer so ans Ende. Ich weiß nicht, wie es jetzt dieses Jahr war.
Ja, und natürlich die Niederlande immer ans Ende, ne?
Ja,
als
gut.
Als Heimspiel
als
sozusagen.
Als Gastgeber, genau. Das ist dann halt irgendwie halt so. Nee, es war natürlich einsehbar, dass das wirklich große, große Stimmung irgendwie halt war. Und das ist natürlich auch irgendwie besonders schön, aber in dieser noch Corona-Zeit, und das hatte ich auch tatsächlich gesehen, dass so einige Teilnehmer haben dann so ihre 2 Striche dann auch gepostet, so als sie dann gerade so aus Amsterdam wieder zurückkamen.
Ja, und Teilnehmer im Sinne von Zuschauern.
Ja, Teilnehmer im Sinne von
ESC-Acts, glaube ich nicht.
Ja, es war im Vorfeld war dann die Schwedin, die war nicht dann gekommen, die hatte, glaube ich, ja auch Corona. Die ist da sozusagen ja nochmal ich weiß gar nicht, was da vorher war. Ich glaube, da vorher war Israel, glaube ich. Da weiß ich jetzt nicht genau, ob die da war. Jedenfalls hat sie sowas irgendwie mitgebracht. Oder nicht mitgebracht, sondern hatte das dann auch und konnte da in Amsterdam nicht antreten. Und aber das, was mich auch tatsächlich ein bisschen gewundert hat, ist, dass man da nicht irgendwie noch eine andere Halle sich gesucht hat, um jetzt dieses Presseevent da zu machen. Also diese Halle, wo das Presseevent war, die kenne ich ja auch noch. Und das ist bei den Massen, die da sozusagen interviewt werden kann, ist das eigentlich ein relativ kleiner Raum oder ein relativ kleiner Saal. Und dass man da nicht, aber vielleicht gab es da von den Lokalitäten auch irgendwie halt nichts anderes dann irgendwie auch.
Ja gut, aber es ist halt auch, was du sagst, irgendwie was anderes suchen, das ist halt da nicht mehr der Style, ne? Also es ist einfach alles aufgehoben und fertig. Ja. Es ist halt, ja, also einerseits kann natürlich jeder für sich entscheiden, ob er das dann macht und dahin geht. Und das ist ja, ich glaube, es hat ein ESC-Künstler abgesagt, das war Achille Lauro. Der, glaube ich, schon vor, was war das denn, Barcelona, glaube ich, die andere Pre-Party, hatte in seinem Team, glaube ich, einen Fall gehabt. Und da hat er daraufhin gesagt, aus Sicherheitsgründen sagt er irgendwie jetzt alle Pre-Partys ab, um da nicht noch sich was einzufangen jetzt vom Contest. Weil das ist tatsächlich auch das größere Problem, was ich dann sehe. Ich meine, Amsterdam war jetzt Anfang April. Und wenn du dir da als Künstler das jetzt irgendwie einfängst, und die standen ja alle da mittendrin ohne Masken, und dann gehen dir weiß ich nicht, also selbst bei einem normalen Verlauf geht dir einfach mal eine Woche flöten in Sachen Vorbereitung oder was auch immer, weil du ja erstmal Isolation hast. Wahrscheinlich in den allermeisten Ländern jedenfalls noch. Und das zu riskieren, na gut, also ich meine, hat wahrscheinlich bei allen irgendwie geklappt. Bei Malik weiß ich es, der hat es ja vor Amsterdam gehabt und ist da ja irgendwie einigermaßen gut durchgekommen. Haben wir auch drüber geredet dann. Kann man ja alles nachlesen bei bleistiftrocker.de. Hehe. Aber ja, habe ich mir auch gedacht, okay, das ist jetzt alles, also gerade wenn man das so betrachtet, ist das schon durchaus mutig zu sagen, ja, wir stellen es jetzt hier hin, ob die jetzt Angst vor Corona haben oder nicht, das ist ja, kann ja jeder für sich selber, aber die Gefahr auszufallen, natürlich auch bei Journalisten dann, aber gerade auch bei Künstlern, also wenn das so dein großer Traum ist, ESC, und dann in gewisser Hinsicht riskierst du es ja auch so ein bisschen dann, ne? Also ja, aber es war einfach, es hatte keiner jetzt wirklich mehr Interesse daran, es, da irgendwelche Vorsichtsmaßnahmen noch zu machen.
Ja, aber ich glaube, das ist dann wahrscheinlich auch wiederum die Abwägung, die dann natürlich jeder von uns jetzt im Moment in diesen Zeiten macht, dass man sich halt so wie jetzt auch, wir haben dann auch überlegt, ob wir auch nach Turin, da haben wir uns jetzt gegen entschieden und so, und wie das mit vielen anderen Dingen irgendwie halt auch so ist, ist es dann eben halt auch ein bisschen so die Entscheidung eines jeden Einzelnen. Und auf der anderen Seite, wenn man dann da vor Ort ist, ist es natürlich ja auch irgendwie nett. Und dann man kommt auch so ein bisschen wieder in so eine Normalität irgendwie halt rein, die man so bis Ende 2019 so einfach so gekannt hat. Und du hast es ja auch ganz vernünftig gemacht. Also du hast es dann ja auch mit Maske und so weiter auch gemacht. Also du und die Subwoofer, ihr habt es richtig gemacht.
Genau.
Ihr wart irgendwie gut maskiert. Und insofern ist es ja dann auch in Ordnung. Und mehr kann man dann ja auch nicht tun, außer jetzt die Entscheidung zu treffen, ach, jetzt bleibe ich dann aber ganz zu Hause. Aber das ist ja auch auf Dauer ja auch keine Option. Also es muss ja irgendwie auch mal langsam in die Normalität irgendwie halt da auch reingehen. Ja, aber man kann natürlich da auch immer ganz gut schon die Schlüsse dann für Turin irgendwie halt ziehen. Und da kommen wir ja gleich noch mal so dann
voll,
dazu.
Voll.
Ne? Und dann gucken.
Und vor allem kann man auch mal fragenlos werden. Das ist ja natürlich letztes Jahr, ich hatte ja auch ein paar Interviews dann mit Acts, aber da kriegst du so viele auf einmal und vielleicht auch welche, die sonst sagen, ja, wir machen jetzt erstmal so Zoom-Meetings oder so gerade nicht. Und da kannst du dir einfach kurz schnappen und Fragen stellen. Also so was, wie jetzt zum Beispiel über das kroatische Lied, wo wir gesagt haben, hey, worum geht's jetzt da? Und sie hat irgendwie noch einen zweiten Typen und ist aber mit dem anderen schon verheiratet und so weiter. Was will sie uns damit eigentlich sagen? Dann gehst du halt hin und fragst sie, was sie uns damit sagen will und so. Also das, sowas mag ich dann auch gerne. Und das hilft mir natürlich in Vorbereitung auf so ein ESC auch total. Und wir können es vielleicht gleich nochmal ausführen, dass wir nicht in Turin sind und warum ich das jetzt auch im Nachgang sehr gut finde, dass wir nicht da sind, können wir ja gleich auch nochmal sagen. Aber da gewesen zu sein, hilft auf jeden Fall sehr. Also auch mit dem Wissen, nicht in Turin zu sein.
Wer war denn da in Amsterdam, wo du jetzt sagst, irgendwie, Mensch, der hat mich jetzt wirklich überrascht oder die hat mich überrascht, so mit Äußerungen oder mit dem Interview?
Im Interview?
Mhm.
Gute Frage. Also wie gesagt, dass ich Mia jetzt endlich mal fragen konnte, was sie damit meint mit ihrem Song und dass sie mir gesagt hat, okay, der zweite in ihrem Song, den sie da besingt, mit dem sie gerne weglaufen würde, das ist jetzt keine echte Affäre, sondern das ist einfach einer aus ihren Gedanken, mit dem sie aber nichts echt anfängt. Und dass dieser Tänzer, den sie im Vorentscheid hatte, wir erinnern uns, der da so eine derbe Show um sie herum aufgeführt hat, dass der quasi der aus ihren Gedanken ist. Also dass der da das aufführt, was er quasi in ihren Gedanken aufführt. Weil das war was mir vorher nicht richtig klar geworden ist. Aber das ist mir dann klar geworden, als es mir erklärt hat. Und das ist dann ganz cool. Und ja, natürlich mal mit Erasmus zu sprechen, war auch super. Also die da so erwischen zu können, die waren da auch sehr nett und locker und haben das auch irgendwie cool angenommen und hatten richtig Spaß da in der Bubble. Das war auch so mein Gefühl dann. Was natürlich schade war, mit Subwoofer konnte man ja nicht reden. Also ich weiß nicht, ob der ein oder andere schon Videos gesehen hat, wie so Interviews mit Subwoofer ablaufen, aber die haben ja quasi einen Menschen mit dabei aus der Delegation, oder also er stellt sich ja immer so vor, von wegen, er hat diese Typen getroffen und dann irgendwie braucht jemand, der ihnen auf der Erde hilft und so, aber also diese Show, die sie abziehen, ist ja einfach, sie sprechen nicht und er spricht für sie. Und das bringt dir ja nichts. Also das bringt dir vielleicht was, wenn du eine Kamera hast, wenn du das noch so ein bisschen visuell zeigen kannst, wie sie so tun, als würden sie da die Antwort rüber teleportieren. Aber ich habe ja vor allem schriftliche Interviews gemacht und habe das einfach mit einem Mikro aufgenommen. Und da hilft das ja nichts. Also da kannst du ja nichts damit anfangen, was dann da für lustige Antworten rauskommen. Also es gibt dann zwar Journalisten, die meinen, dass sie noch witzige Fragen stellen und witzige Antworten kriegen, aber da sehe ich jetzt so den Erkenntnisgewinn nicht wirklich raus. Also da habe ich dann einfach nur ein Foto gemacht, weil es so lustig aussah. Die mit ihren Masken, ich mit meiner Maske und weil es ja doch lustige Gestalten sind. Aber für ein Interview haben die mir jetzt leider nichts gebracht.
Ja, genau. Also für so einen Instagram-Post ist es dann ganz nett, aber richtig schreiben kann man darüber dann auch nicht wirklich.
Genau. Also das ist dann schade drum. Also weil natürlich hätte man gern so ein bisschen über die Hintergründe da was erfahren. Aber ja, gut. Wenn es halt nicht geht, dann geht's nicht. Wenn wir drüber reden, wer mich wie überrascht hat oder so, dann kann ich vielleicht vom Auftritt noch sagen, dass ich Sam Ryder krass fand. Also was der für eine Energie auf der Bühne hat. Also das ist ja wirklich so ein Flummi und Energiebündel und hier und da und überhaupt. Also das ist ja auch witzig, weil klar, der hat irgendwie als Sänger schon Erfahrung und so, stand schon auf Bühnen. Aber der kommt ja eigentlich, sein Fame kommt ja eigentlich aus diesen Pandemiejahren, in denen er einfach in die Kamera gesungen hat, also ohne Publikum. Aber der steht da auf der Bühne, als hätte er nie was anderes gemacht, als vor so vielen tausend Leuten zu singen und die zu animieren und hat da richtig Bock drauf. Also wenn der diese Ausstrahlung rüberbringt, dann kann er schon echt gut werden. Also ich traue mich noch nicht, das zu sagen, bevor wir nicht irgendein Bühnenbild und eine Probe gesehen haben. Aber da geht, glaube ich, schon einiges. Und den hatte ich dann leider auch nicht erwischt im Interview. Also man überlegt sich ja vorher so, wen hätte ich auf jeden Fall gerne, bei wem stelle ich mich vielleicht auch mal ein bisschen länger an. Und da blieb eigentlich nicht so viel übrig dann bei mir. Aber Sam Ryder habe ich nicht erwischt, weil der dann auch relativ schnell weg war. Und ich bekam aber, glaube ich, 2-3 Tage nach Amsterdam eine Mail von Promotern, die ich halt anderweitig vom Bleistift Rocker kenne, die mir geschrieben haben, hier, du hast über den schon was geschrieben, hast du Interesse, der ist bei uns hier in Berlin und gibt Interviews, können wir den Slot reservieren. Und ja, zack, habe ich dann mit ihm noch länger gezoomt. Also es war dann auch wirklich ein Gespräch, das länger ging als diese paar Minuten, die man eben beim Eurovision in Konzert dann immer hat, bevor der nächste dran kommt. Also das war wirklich dann sehr nett und auch da war er sehr aufgedreht und man hat eigentlich nur Spaß gehabt, sich mit ihm zu unterhalten. Also, aber er hat auch spannende Sachen gesagt. Also es war jetzt nicht so, dass er aus jeder Frage, jeder Antwort irgendwie einen Witz gemacht hat, sondern das war einfach super, super nett, eine super nette Kommunikation mit ihm. Und das ist mir, wie gesagt, da schon bei dem Auftritt aufgefallen, dass er da irgendwie gut was rüberbringt.
Ja, das habe ich auch so die ersten Male, wo ich dann bei TikTok ihn hab singen sehen und den Song finde ich eher für seine Stimme etwas unterdurchschnittlich, aber insgesamt ist er eigentlich als Gesamtpaket wirklich ganz großartig. Vielleicht hat er manchmal ein bisschen zu viel Dampf unterm Kessel, ja, genau. Aber vielleicht ist das auch gerade das, was ihn dann jetzt auch ausmacht. Und so sicher kann man schon sein, nicht wahrscheinlich. Also nicht wie Xavier Naidoo, der dann immer teilweise nochmal dazwischen packt, dass man sagen kann, also Großbritannien wird dieses Jahr ganz weit vorne dabei sein. Ob sie es gewinnen, das weiß ich auch nicht. Aber ich glaube, die werden mit einer guten Platzierung nach Hause gehen. Und das gibt vielleicht auch noch mal so ein bisschen Aufschwung. Und ich finde ihn super sympathisch. Und man hat da im Nachgang, total, ich glaube, da irgendwo beim Van Gogh-Museum in Amsterdam, da hat er dann auch noch auf der Straße so ein bisschen vor Publikum gesungen. In Berlin war er irgendwie auch auf der Straße mal unterwegs und hat da die Leute unterhalten. Und er hat so viel Spaß und gerade so als Straßenmusiker, da musst du ja die Leute wirklich packen, weil die laufen dann nur dran vorbei und wer jetzt mit Eurovision nicht so viel zu tun hat, der wird mit Sam Ryder auch irgendwie erstmal nichts anfangen können, aber da wird man stehen bleiben, weil man so denkt, hä, was ist das denn jetzt für einer, der hat ja eine geile Stimme und da bleibe ich mal stehen und gucke mir das irgendwie an und das sieht man auch, da versammeln sich wirklich ganz viele Leute und machen Fotos oder Filme oder wie auch immer und das ist schon ganz groß, also dass jemand das so macht, ne?
Wobei er das natürlich auch schlau macht, weil er kündigt das ja vorher auf Instagram an und da hat er ja auch sau viele Follower.
Ja, gut, okay.
Das heißt, es kommen immer ein paar, die ihn wirklich auch sehen wollen. Und in Amsterdam war es auch so, da hat er das tatsächlich auf der Bühne Samstagabend gesagt. Hier, so, nächsten Mittag spiele ich irgendwo in der Stadt und ich kündige das vorher auf Instagram an, könnt ihr alle vorbeikommen. Also das ist dann nicht so, dass alle stehen bleiben müssen, sondern ich glaube, so eine kleine Gruppe kommt schon immer, um ihn direkt zu sehen.
Ah, okay.
Okay. Also das, dafür hat er, glaube ich, genug Fanbase überall, dass das Leute dann mitkriegen. Aber klar, ich glaube schon, dass da dann mehr noch irgendwie stehen bleiben und sich das angucken. Und übrigens hat er das auch in Madrid gemacht, dass er da ja, so eine Street-Session gemacht hat und wollte dann mit dem E-Scooter zurückfahren und hat dann irgendwas gepostet von wegen, ja, Accident und so weiter. Und da habe ich ihn mal gefragt und da hat er mir erzählt, er ist in einer scharfen Kurve, wollte bremsen und hat dann gemerkt, die Bremse geht nicht und ist gegen so einen Poller geklatscht und hatte irgendwie Prellungen an allen, irgendwie an fast allen Körperteilen und lief auch, glaube ich, in von einem Berlin-Video, wie er da auf der Straße spielt, ist es, glaube ich, so ein bisschen zu sehen, dass er noch so ein bisschen humpelte. Also mal gespannt, wie es jetzt in Turin, ob wieder alles ausgeheilt ist. Also er war eigentlich sehr zufrieden, meinte, ja, es hätte alles viel schlimmer kommen können und es wird schon wieder und so, aber da hat es ihn wohl böse hingehauen. Also er meinte, er hätte versucht, die Bremse zu drücken. Also ich bin tatsächlich noch nie E-Scooter gefahren, aber es ist, dass du so eine Handbremse hast quasi und dass die einfach ins Nichts ging, also einfach gar nicht gebremst und ist da reingerauscht. Ja, und tja, das passiert dann eben auch, wenn man so viel macht, so viel unterwegs ist und ja, der arme Kerl. Aber ich hoffe, es behindert ihn nicht mehr in Turin. Das, vielleicht werden wir das auch mal rauskriegen können in der PK oder so.
Aber dann kann man ja sagen, er ist mit vollem Körpereinsatz sozusagen dabei gewesen, ne?
Ja. Weißt du, er hat sich nicht wehgetan, als er mit dem Stuhl irgendwie in den Orbit geschwebt ist, ja, aber mit so einem E-Scooter auf der Straße.
Ja, Mensch, dann, ja, aber dann war das ja wirklich, auch ein schönes Wochenende. Also, dann bin ich wahrscheinlich nächstes Jahr auch dann wieder dabei, sollte da jetzt mit Corona nicht mehr so weiter sowas dann weitergehen. Mal gucken, dass
ja, du kriegst so ein zweites Mikro in die Hand und dann können wir statt 10 irgendwie 20 Interviews.
Genau, genau so machen wir das. Ja, dann will ich noch einen ganz kleinen Programmpunkt. Einige von euch haben das ja vielleicht auch schon gesehen. Es gab die letzten drei Freitage. Ja, das war eigentlich an fast allen Freitagen im April gab es die sogenannte Eurovision House Party 1 bis 3. Das ist wohl sozusagen nochmal so ein bisschen aus der Corona-Zeit nochmal sozusagen das Gute daran nochmal gerettet worden. Und die Teilnehmer des ESC 2022 haben in so kleinen Sessions entweder ihren eigenen Song von 2022 zum Vortrage gebracht oder auch mal andere Dinge. Und das kann man wirklich sehr gut sehen. Erstens mal ist jede Folge nicht länger als eine Dreiviertelstunde. Also das geht jetzt nicht 2 Stunden oder so, sondern das ist wirklich sehr, sehr übersichtlich. Und einige haben da wirklich ganz gute Sachen, was ich zum Beispiel gut fand sozusagen. Ja, die meisten machen dann so irgendwie, spielen dann Euphoria oder so. Und zum Beispiel Sheldon Riley aus Australien hat dann den Song von Cornelia aus Schweden dann gesungen. Also das fand ich dann irgendwie auch nochmal so einen witzigen Crossover. Constructor hat sozusagen das Abendmahl dargestellt, sozusagen an so einem langen Tisch. Links und rechts saßen dann ihre Sänger und haben dann da praktisch auch geklatscht und so. Und das ist dann nochmal so eine Fortführung gewesen von dem Auftritt, von dem Vorentscheid. Also man kann sich das sehr gut mal angucken. Wir setzen euch das mal in die Shownotes und da kann man sich auch noch mal auf die einzelnen Künstler noch mal so ein bisschen eingrooven und das kann man sich wirklich sehr gut angucken. Ja.
Ja, ich habe leider nur einen Teil gesehen, aber ich fand das schon letztes Jahr gut. Also ich habe es einfach zeitlich jetzt nicht geschafft, weil man muss das ja irgendwie live gucken und ansonsten hauen die das, glaube ich, jetzt gerade so Video für Video auch einzeln raus. Wenn
genau,
ich das richtig
genau.
Gesehen
es hab. Gibt es gibt die ganze Folge, kann man sich angucken oder man kann sich auch einzelne Sachen, die werden jetzt so nach und nach auch hochgeladen. Aber ich finde, sie sind sogar noch ein bisschen besser als das, was in der Corona-Zeit da irgendwie halt passiert ist. Und das ist nochmal so ein bisschen so eine Fortführung. So, und jetzt geht's natürlich nach Turin sozusagen. Ja, Sonja, du hast das eben schon angeteasert. Wir sind nicht in Turin. Erzähl mal, warum denn nicht?
Nee, es ist natürlich so ein Zusammenspiel von ein paar Sachen. Also erstmal wussten wir ja lange nicht, was passiert. Also ist Presse zugelassen, in welcher Form? Ist da auch alles aufgehoben oder nicht? Also da hat man uns sehr lange im Unklaren gelassen. Und irgendwann kam dann die Meldung raus, ja, es sind was war's, 500 vor Ort dürfen sein, 500 Journalisten, Journalistinnen vor Ort und 1000 im Online-Pressezentrum. Und das sind eigentlich genau die Zahlen, wie sie auch im vergangenen Jahr für Rotterdam waren. Also ich weiß gar nicht, ob es am Ende dann so war, ob wirklich die Verteilung genau so war oder ob vielleicht auch freiwillig mehr im Online-Zentrum waren. Und also, weil, muss man jetzt, glaube ich, auch nochmal erklären, wer eine Akkreditierung für vor Ort hat, hat automatisch auch den Zugang zum Online-Pressezentrum. Das wird gleich noch wichtig, wenn wir so die neuen Abläufe in diesem Jahr erzählen, aber so ist es halt. Und ja, dieses Mal halt auch wieder 500 nur vor Ort, das ist ja schon mal sehr limitiert und da wussten wir dann auch gar nicht, lohnt sich das, dass wir uns jetzt dafür akkreditieren oder nicht. Also weil für Rotterdam 2020, wenn es stattgefunden hätte, hätten wir schon die Vor-Ort-Akkreditierung gehabt. Da sind die Zusagen rausgegangen, schon kurz vor der Absage des Ganzen. Und danach wussten wir es nicht, weil wir uns halt nur für online beworben hatten. Und also ich, in meinem Fall, habe dann recht schnell entschieden, okay, ich bewerbe mich dann wieder nur für online, weil eigentlich hat das letztes Jahr ganz geil geklappt. Dann ist es so, bei mir steht keine Redaktion dahinter, beziehungsweise es bin ich selbst als Freie. Das heißt, es steht kein Geldgeber dahinter. Mein Stipendium ist leider schon vor einiger Zeit abgelaufen, sonst hätte ich das Geld damit auch schön noch reinhauen können und hätte es nicht selbst so richtig bezahlen müssen, was da an Reisekosten, Hotelkosten und so, das läppert sich ja auch total. Deswegen dachte ich, okay, finanziell ist das schon mal eigentlich viel besser, da nicht hinzufahren. Und dann wussten wir ja wirklich ewig nicht, wie sind auch die Gegebenheiten vor Ort. Also, was braucht man da an Corona-Tests, wie oft und wie sehr behindert das in der täglichen Arbeit, wenn du erst noch da einen Test dran schleppen musst und so. Und kannst du vor Ort überhaupt Leute treffen, also Künstler für Interviews oder so. Das war mir alles noch ein bisschen zu unsicher. Und da dachte ich, okay, es hat im letzten Jahr so ja ganz gut geklappt. Und man hat ja dann, ich habe ja durchaus noch andere Sachen zu tun. Bleistiftrocker ist jetzt auch kein reines Eurovision-Medium. Man hat natürlich auch super viel Zeit, dann auch noch anderes Zeug zu machen, die man sonst damit verbringt, irgendwie von A nach B zu kommen oder irgendwie, weiß ich nicht, noch anderweitig zu networken oder irgendwo im Hotel ist es ja dann doch schwieriger zu arbeiten, als wenn man es einfach bei sich daheim macht und so Zeug. Also da kam dann so einiges für mich zusammen, wo ich gedacht habe, naja, natürlich ist es immer am geilsten vor Ort zu sein, aber vielleicht in diesem Jahr doch noch nicht wieder. Also so war da meine Entscheidungsfindung und ich fühle mich eigentlich im Nachhinein auch bestätigt, weil was wir jetzt erlebt haben, war ja auch ein bisschen durcheinander. Es war einfach lange nicht klar, wann hat das Pressezentrum vor Ort auf? Und dann kam irgendwann raus, ja, das öffnet überhaupt erst mittwochs. Also du hast eben gesagt, wir nehmen jetzt gerade montags auf. Es sind vor 2 Tagen, also am Samstag sind die Proben losgegangen, die erste Proberunde. Und erst am Mittwoch macht das Pressezentrum überhaupt auf. Das heißt, alles, was bis dahin passiert, das sind erstmal die ersten Proben, die wir ja nicht einsehen dürfen in diesem Jahr. Können wir gleich vielleicht noch einen extra Punkt dazu machen. Und es finden diese Presserunden statt mit den Acts, die jeweils gerade geprobt haben. Die sind aber komplett virtuell. Also es bringt dir jetzt eigentlich als Journalist noch nicht viel, vor Ort zu sein. Es sei denn, du machst mal mit Leuten vor Ort Termine aus oder guckst dir schon mal Turin an oder wie auch immer. Aber das wusste man halt auch nicht bis vor 1,5 Wochen oder so, als das irgendwann so auf der,
das war ganz kurz
auf dem Medienreiter dann auch so, also es ging ja auch keine Mail rum. Es war dann einfach auf diesem Reiter Medien und so weiter, war das irgendwann zu sehen, Öffnungszeiten, Pressezentrum so und so. Und es kam tatsächlich erst heute, das finde ich auch ein Knaller, es kam erst heute das offizielle Medienhandbuch raus, in dem dann wirklich mal so ganz normale Infos stehen wie, ja, ihr braucht hier einen negativen Corona-Test, der darf nicht älter sein als, was ist es, 72 Stunden. Wenn er älter ist als 72 Stunden, verfällt für den Zeitpunkt die Akkreditierung, bis wieder ein neuer draufgespielt ist und so weiter. Also so Orga-Zeug und das kriegst du jetzt irgendwie erst gesagt und wir wären ja wahrscheinlich in unserem normalen, wie wir es geplant hätten, hätten wir wahrscheinlich auch gesagt, okay, wir kommen einfach jetzt am Wochenende dann schon an und dann erfährst du erst danach, was du überhaupt alles für Voraussetzungen bringen musst und wo du dir immer Tests herholen musst. Also das, da war die Kommunikation auch nicht sehr gut, fand ich. Und ja, über Proben können wir gleich nochmal extra reden, aber weiß nicht, ob du noch andere oder andere Gründe hast oder ob dich irgendwas weniger gestört hätte jetzt von dem, was ich aufgezählt habe, warum ich nicht nach Turin bin.
Ja, ich glaube, ich hatte noch einen ganz kleinen Ticken länger die Planung, auch nach Turin zu fahren. Weil ich hatte auch, ich habe so gedacht, Mensch, man kennt ja da auch schon so ein paar Leute aus dieser Bubble, die will man natürlich auch mal irgendwie wieder live vor Ort irgendwie halt sehen und so. Aber letztendlich habe ich ähnlich wie du auch dann irgendwann gedacht, als es dann auch losging, man kann sich jetzt bewerben für die Akkreditierung, dass ich so gedacht habe, ja, und das kann man ja vielleicht auch von meinem Hintergrund irgendwie, ich bin ja jetzt nun eigentlich kein gelernter Journalist, sondern ich mache das eigentlich auch hier in auch rein in meiner Freizeit. Also es geht sozusagen nur privates Geld irgendwie rein, dass ich sozusagen ein Hotel buche, dahin fliege oder mit der Bahn hinfahre, wie auch immer. Und dann, das geht, das ist natürlich auch nicht eine Reise, die nur 200 Euro kostet. Und da muss man sich natürlich dann auch schon mal überlegen, dass man sagt, ja, und in Corona-Zeiten ist es halt noch ein bisschen unsicherer. Und ach, dann spare ich, dann fülle ich lieber meine Reisekasse für die nächsten Jahre noch mal ein bisschen auf und bin dann sozusagen dann ab nächstem Jahr wieder voll dabei, auch so bei Eurovision in Konzert. Ich wollte auch mal tatsächlich mal live zu Melodiefestivalen mal irgendwie auch mal fahren und so, um das da auch mal vor Ort zu sehen oder vielleicht auch mal andere Vorentscheide. Ich würde mir auch gerne mal in Island, in Söngverkeppnin auch mal angucken. Das sind ja alles so Dinge, die stehen ja noch so drauf. Und die sind ja auch alle nicht ganz billig. Und ja, und diese Corona-Geschichte, ich habe immer mal so flüchtig immer mal so beim Auswärtigen Amt mal so geguckt, Italien, was ist da vorausgesetzt? Da war noch bis vor einiger Zeit, musste man auch diese grüne Corona-App aus Italien auch runterladen, muss man da auch irgendwie seine Testergebnisse dann draufladen, damit man überall auch reinkommt und so. Das ist wohl, glaube ich, jetzt auch die Tage jetzt gerade aufgehoben worden. Und das sind alles so Dinge. Nun ist es natürlich, das muss ich natürlich auch sagen, weil du sagst, es war so kurzfristig. Ich kann mich aber erinnern, in Tel Aviv wurde das Medienhandbuch, also da steht alles drin, so auch urheberrechtliche Dinge und so weiter, in dem Falle auch, was es so mit Corona auf sich hat und so weiter. Das kam eigentlich auch relativ spät erst. Und ich kann mich erinnern, da war die Probe sogar schon am Freitag. Und die Leute, die sich dann drauf eingeschossen haben, ich komme jetzt am Samstag, die haben natürlich zum Beispiel einen Probentag schon mal verpasst. Also das gibt es halt dann auch. Also man ist schon jedes Jahr so ein bisschen der Host City auch so ein bisschen ausgeliefert, weil jeder macht das immer ein ganz klein bisschen anders. Man kann es etwas ableiten von dem, wie es so in den vergangenen Jahren gelaufen ist. Aber meistens ist es dann immer sehr, sehr kurzfristig. Aber hier in dem Falle war es auch selbst die Zuschauertickets gab es ja relativ kurzfristig. Die gibt es ja sonst immer um Weihnachten herum. Und so wie gesagt, und auch so die Voraussetzungen jetzt für dortige Journalisten irgendwie, war jetzt dieses Mal auch wirklich sehr, sehr kurzfristig. Das muss ich auch sagen. Und klar, man kann dann irgendwie sagen, okay, wenn man da jetzt noch nicht in die Halle reinkommt, dann kann man sich meinetwegen irgendwelche Museen oder so oder irgendwelche Lokalitäten in Turin angucken. Aber wenn man da ist, um zu berichten, ist es ja nicht unbedingt so Sinn der Sache. Da kann man dann zwar schöne Instagram-Stories von Turin irgendwie machen, aber gut, das kann man auch außerhalb des ESC dann irgendwie auch mal tun. Also, dass man da vorher mal hinfährt und das schon mal irgendwie so macht oder so. Also, ja, manchmal muss man sich ein bisschen drauf einstellen, aber ich gebe dir recht, das war natürlich jetzt auch alles sehr, sehr kurzfristig und ja.
Ja, also und was du auch nicht vergessen darfst, das ist mein letzter Punkt dazu, sorry, ist, dass du natürlich, wenn du ständig getestet wirst, natürlich kann es ja auch passieren, dass du dann irgendwie positiv bist. Und auch da geht es wieder drum, nicht wie viel Angst hast du vor Corona oder was auch immer, aber wenn du positiv bist, dann heißt das ja vermutlich in Italien auch immer noch Isolation. Und dann sitzt du halt in Turin und darfst im Zweifel nicht raus und kannst auch wieder nur übers Online-Zentrum berichten. Das ist ja auch scheiße. Also, das kann dir, dieses Risiko ist halt auch immer noch da. Und wenn ich so an alte ESCs denke, dass man sich da mal so eine Erkältung einfängt, das ist den Acts passiert, das passiert auch den Journalisten und so. Im Zweifel, ja, sitzt du dann halt da fest und könntest genauso gut von daheim arbeiten. Und ja, ist halt auch doof dann.
Und das ist noch billiger, ne? Weil man dann zu Hause ist.
Das sowieso.
Und,
ne?
Das ist ja, das ist dann so. Ja, dann würde ich mal sagen, dann gehen wir doch mal zu dem, was wir was wir jetzt so seit Samstag so erlebt. Du hast schon erzählt, also wir haben ja so ein Online-Portal, ne? Das kannst du ja mal erklären, was
ja, es ist auch dasselbe wie beim letzten Mal, also vom Prinzip her. Und ich kenne es auch noch vom Eurosonic Festival, da war es auch so. Also es ist einfach, wir sind da, jeder, der akkreditiert ist, hat da so einen Zugang dazu. Kann man sein Profil noch ein bisschen ausschmücken mit Bild und Erklärung, wer man ist und was man so macht. Und es gibt leider einen Chat im rechten Bereich, der ist auch eigentlich, der ist gut dafür, dass da mal offiziell manchmal mitgeteilt wird, so ja, die Presserunde fängt jetzt später an oder was auch immer. Aber es gibt dann auch wieder typisch die Leute, die meinen, sie müssten da alles vollbabbeln und naja, gut. Zum Glück kann man die in diesen Räumen, in die man geht, inzwischen kann man den Chat ausschalten. Das war nämlich im letzten Jahr nicht so. Und das hat mich irre gemacht, weil es ist, wenn du dann Proben guckst oder so, und dann schreiben 100 Leute, ah, wie geil, oder das ist scheiße, und ah, den Ton nicht getroffen und so. Du sagst, halt doch mal die Fresse, lass sie doch einfach mal proben und wir gucken jetzt alle mal in Ruhe zu und bilden uns nicht eine Meinung nach 10 Sekunden, sondern lassen das jetzt einfach mal erstmal auf uns wirken und brüllen auch unsere Meinung nicht in so einen Raum mit 200 Leuten oder so. Ja, und aber wir können im Moment erstmal nur die Presserunden da sehen und uns da jeweils in den Raum klicken, wenn der offen ist, und da im Chat unsere Fragen platzieren und hoffen, dass sie jemand aufnimmt vor Ort und uns auch gescheit ausspricht. Also meine Frage, die durchkam, habe ich geschrieben, Hello, I'm Sonja from Bleistiftrocker in Germany, und es wurde draus gemacht, Hello, I'm Sonja from Germany. Also wollte sie da nicht aussprechen, die Moderatorin. Und ich glaube, dich haben sie zu Sascha from S-Green Room gemacht.
Genau, genau.
Also ja, wir versuchen es noch. Vielleicht kriegen wir noch Fragen unter, wo wir auch gescheit ausgesprochen werden. Aber ja, das ist dann halt auch. Also ich finde jetzt nicht, dass man zu jedem Act unbedingt eine Frage stellen muss, nur um eine Frage zu stellen. Da gibt's leider Leute, die das anders sehen und die meinen, sie müssten irgendwie jedem Act jetzt dieselbe Frage stellen mit, ach, bist du abergläubisch und was es da so für Leute gibt, die einfach jedem dasselbe da reinposten. Na gut, ist dann der Erkenntnisgewinn auch nur so halb, aber okay. Ja, aber das ist so die Arbeit, die wir jetzt gerade machen. Also in den ersten, was sind es jetzt, 4 Tagen, nur diese Presserunden, und dann wird's ab Mittwoch richtig hektisch, weil dann auch Proben dazukommen, die wir angucken dürfen. Das ist ab der zweiten Runde. Also jeder Act hat 2 Einzelproben. Und danach werden die Shows im Ganzen geprobt, natürlich auch noch jeweils dann mit den Acts. Also da gibt's für jedes Halbfinale gibt's ja dann irgendwie 3 Proben. Also wobei die zweite davon, jetzt komm ich selber durcheinander, die zweite davon ist ja schon das Juryfinale. Also da gucken ja die Jurys schon zu und vergeben Punkte. Und der Rest sind ja dann so, die anderen beiden sind so Family-Shows, wo ja dann auch schon teilweise Zuschauer dabei sind. Ich glaube, das ist dieses Jahr dann auch wieder so. Und so, ja, so läuft es beim Finale dann genauso. Also da werden wir die Acts jetzt noch dann sehr oft in Proben sehen oder so. Aber vielleicht willst du ja erstmal sagen, wie sehr ärgerlich oder auch nicht ärgerlich es jetzt war und auch die ganze Diskussion darum, dass es die erste Probenrunde nicht mehr zu sehen gibt, wie noch im letzten Jahr.
Ja, es hat sich ja TikTok als einer der Sponsoren mit eingekauft, inwieweit da jetzt wirklich Geld in dem Sinne geflossen ist oder ob es da irgendwelche gegenseitigen Vereinbarungen zwischen EBU und TikTok irgendwie halt oder auch der RAI, die das ja dieses Jahr als Hostsender sozusagen organisieren. Und insofern, ja, die EBU wollte eigentlich in der ersten Runde sozusagen eigenes Material verwursten. Das haben sie auch getan, indem sie, ja, es gibt eigentlich jetzt zu jedem Tag, gibt es sozusagen so einen Live-Blog, und da laufen dann so nach und nach von den Proben auch so eine kleine Bilderserie von jedem Act irgendwie durch. Das kann auch dann entsprechend mit Angabe des Fotografen dann auch gepostet werden. Die, muss ich sagen, sind schon relativ aussagekräftig, weil das sind 2 Fotografen, den Namen, wenn man damit öfter mal zu tun hat, die kennt man eigentlich auch schon. Die machen eigentlich für die EBU immer, Nathan Reins und Andres Putting sind da immer angegeben, die da die Fotos dann von den Acts machen. Und das ist eigentlich ganz okay. Man kriegt einen einigermaßen Eindruck von den Geschichten. Die Postings, sage ich jetzt mal, bei diesem Live-Chat sind eher unterdurchschnittlich, würde ich jetzt mal sagen. Also da ist der Erkenntnisgewinn nicht besonders groß. Und da muss ich mal ehrlich sagen, Da würden sicherlich so die ein oder anderen Fanmedien bestimmt ein bisschen mehr und ein bisschen schönere Sachen draus machen. Und auch bei TikTok ist es so, ich habe das ja auch schon mal angeteasert, also ich bin ja kein Produzent bei TikTok, ich gucke mir das immer nur so an. Ich weiß aber ungefähr so, welche Mechanik diese Social-Media-App auch hat. Das muss halt auch alles ein bisschen auf den Punkt, weil man es ja teilweise, sind es ja sehr kurze Clips. Also ich glaube, das Längste, was man bei TikTok, glaube ich, machen kann, sind so 3 Minuten oder 2. Oder ich weiß ja, jedenfalls gibt es mittlerweile auch so längere Geschichten. Und da laufen jetzt sozusagen die Impressionen von den Proben der einzelnen Acts irgendwie ein. Aber das ist eigentlich nichts anderes als das, was wir aus den letzten Jahren bei YouTube irgendwie halt auch kennen. Also da ist eigentlich nicht besonders was Witziges dabei. Und ich glaube, es haben sich viele, die jetzt so auch als Fanmedien auch unterwegs sind, die haben sich natürlich tatsächlich darüber geärgert, dass sozusagen, dass man sich selber einen Eindruck verschaffen kann von den Proben und selber darüber berichten kann, ist man jetzt sozusagen darauf angewiesen, was einem jetzt TikTok oder auch Eurovision TV einem dann so präsentiert. Und ich denke mal, da wird es sicherlich auch noch mal so Nachdiskussionen irgendwo halt auch geben. Ist nur die Frage, ob das nicht vielleicht so der Anfang vom Ende ist, wo man jetzt so sagt, ja, man will eigentlich etwas mehr kritische Medien, sage ich jetzt mal, auch ein bisschen rausdrängen, dass man da vielleicht auch, dass man vielleicht auch nicht mehr so viel kritische Stimmen hat, sondern die EBU möchte da eher so in das eigene Zeug dann irgendwie auch exklusiv dann halt rausgeben. Und deswegen war es jetzt halt so, dass wir jetzt erst ab Mittwoch über den Akkreditierungskanal dann auch die ersten Proben auch mal sehen können.
Ja, ich schätze eigentlich insgesamt ein bisschen anders ein. Also erstmal vorab, das große Problem in der Sache ist auch, dass es nicht gescheit kommuniziert wurde. Also ich hatte schon mitbekommen, dass sie die erste Runde jetzt nicht einsehbar machen, schon vor längerer Zeit. Deswegen hat es mich auch gewundert, dass viele das überrascht getan haben dann. Aber wir haben nie erklärt bekommen, warum. Weil das ist eigentlich die größte Frage. Und du sagst jetzt, sie wollen keine kritischen Medien. Also ich finde, also bei allem Respekt, ESC-Medien sind das Gegenteil von kritischen Medien. Also die stellen sich da hin und sagen, boah, und das war toll und das Kleid war toll und überhaupt. Und es gibt sogar jetzt noch Journalisten, also Journalisten, akkreditierte Leute, die meinen, dass sie von den paar Fotos und von diesen Schnipseln sagen, ach, oh, dein Rehearsal, das sah so toll aus. Das wird bestimmt super und so. Also ich sehe das nicht als Ausschluss von kritischen Medien per se. Also das glaube ich nicht, das kann ich mir auch nicht vorstellen. Dann das nächste, sie wollen mehr Exklusivität, haben sie meiner Meinung nach genauso wie vorher. Also es ist von dem, was rausgegeben wird, nichts anderes als in den Jahren davor. Sie machen diesen Live-Blog, den haben sie auch gemacht, sie machen diese Fotogalerie, die gab es auch, also wenn man es gerade jetzt so mit letztem Jahr vergleicht, wo wir ähnlich gearbeitet haben, gab es alles genau so. Es war halt ein kurzer Schnipsel auf YouTube und ich glaube, der Schnipsel, der da war, der war auch nicht so wie jetzt mit Einsingen und runter von der Bühne, sondern der war einfach kurz die Probe. Ich weiß nicht, muss mich gerade mal bei dir rückversichern, war doch so, oder? Also da kann ich mich nicht erinnern, dass so viel drumherum da zu sehen war.
Man konnte dann oft auch so, wo sie sich dann es gibt ja diesen Audioraum, wo sie das erste Mal dann auch am Mikrofon sich einsingen, das sieht man oft und dann der Gang zur Bühne und dann sieht man einen Ausschnitt und ich weiß nicht, diese Filme gehen auch ungefähr eine Minute. Diese Snippets.
Ah, okay, siehst du, so, ne? Ich habe mir die, siehst du nur, letztes Jahr habe ich mir die wahrscheinlich nicht angeguckt, weil wir ja alles gesehen haben. Aber es ist ja jetzt nichts Neues oder mehr exklusiv als vorher. Sie haben es nur auf eine andere Plattform verlagert, weil sie jetzt diese Kooperation mit TikTok haben. Aber es ist ja auch nicht dadurch, dass jetzt, weiß ich nicht, wie viel waren denn immer in diesen Räumen, wenn wir in der ersten Woche Proben geguckt haben? Was weiß ich, da sind 200 Leute oder so drin. Das heißt ja nicht, dass TikTok jetzt derbe Zulauf hat, weil auf einmal die 200 Leute, die das eigentlich direkt da im Raum gucken, sich das jetzt bei TikTok angucken müssen. Also es ist einfach bei dem, was nach außen kommt, was sich ESC-Fans angucken können, wirklich an echten Snippets und Bildern und so von diesen Proben, ist genau dasselbe. Sie haben halt keine, weiß ich nicht, hysterischen Leute, die in die Kamera sagen, wie toll es war oder wir, dass wir jetzt hier berichten und da und hier und überhaupt. Aber das ist doch für die Außendarstellung aus ESC-Sicht jetzt erstmal, also da sagt doch TikTok nicht jetzt bloß keine Journalisten, weil wir wollen das exklusiv. Das habt ihr so oder so exklusiv, weil niemand von uns darf da irgendwelche Videos posten, sonst fliegen wir sofort raus, zu Recht auch. Also deswegen, das kann ich nicht so richtig gelten lassen als Erklärung. Also ich würde es nicht verstehen, ehrlich gesagt.
Ja,
Ja?
Aber es ist es ist ein Unterschied. Also insbesondere beim letzten Jahr war, glaube ich, das erste Mal so. Bei dem ersten Probendurchlauf, der ja ungefähr immer aus drei Abläufen besteht. Also sagen wir mal, Deutschland macht jetzt seine Probe und dann kann Malek dreimal probieren. Und da war es so, das erste Mal war dann unter Ausschluss der Öffentlichkeit. Und das zweite und das dritte Mal wurde dann übertragen in das Pressezentrum. Und diese Übertragung, die ist jetzt weggefallen. Und das ist jetzt sozusagen, wenn es wie letztes Jahr gewesen wäre, hätten wir am Samstag zum ersten Mal die Proben gesehen im Pressezentrum oder online und hätten dann vielleicht den allerersten Versuch nicht gesehen. Den haben sie uns da immer abgeknipst. Deswegen haben wir ja letztes Jahr immer relativ lange gewartet, weil es erstmal sowieso eine Pause von 10, 15 Minuten war. Und dann haben sie ja das erste Mal geprobt. Das geht ja auch immer. Das dauert immer, so ein Durchlauf dauert immer so ungefähr 10 Minuten. Und dann konnte man aber das zweite oder dritte Mal. Und das ist jetzt dieses Mal wirklich anders. Und wer als Medienvertreter dort einsehen will, der kann wirklich erst ab Mittwoch wirklich sich ein Bild von einem Auftritt machen, was er vorher schon bereits am ersten Probentag machen konnte. Das ist jetzt anders.
Ja, aber was ist denn der Unterschied in der Exklusivität nach draußen? Also was ist für TikTok jetzt der Unterschied?
Naja, die Exklusivität ist ja sozusagen, ich sehe das mit meinen eigenen Augen und bewerte es so, wie ich es dann in dem Fernsehbild gesehen habe, was dort auf der Bühne stattfindet. Jetzt im Moment sehe ich nur Fotos. Und bei Fotos kann ich
ja, aber jetzt denk das doch mal andersrum. Denk doch mal, du bist jetzt TikTok. Für die macht das doch keinen Unterschied, ob das 200 Journalisten noch sehen oder nicht. Denen geht's doch um die Klicks nach draußen und die sind so oder so hoch, weil das ein Millionenpublikum anspricht. Da sind wir doch nicht jetzt die große Zielgruppe, die denen irgendwie Klicks bringt oder die denen was klaut, weil wir können ja keine. Das sind ja die einzigen, die Videos posten können. Also warum sollte das für die exklusiver sein, nur weil 200 Journalisten sich das nicht parallel mit angucken können? Das verstehe ich halt nicht.
Ja, aber du hast nicht die Möglichkeit, dort Einblick zu nehmen. Du kannst nicht den kompletten Auftritt sehen. Und das ist jetzt anders. Na? Also die Fotos sicherlich nicht. Das war schon immer exklusiv. Aber du kannst halt so in der Form, zumindest sagen wir mal fast in der ersten Woche, kannst du nicht mehr so arbeiten, wie du es halt in den letzten Jahren irgendwie gekannt hast. Wo du sozusagen.
Ja, ich weiß, was ich nicht kann, aber ich weiß nicht, was es denen bringen soll an Exklusivität. Deswegen sehe ich das mit dieser Begründung nicht. Es gibt eine bessere Begründung, die ich verstehen würde.
Und die wäre?
Das ist die allererste Probe und dass sie sagen, wir schützen die Künstler und Künstlerinnen.
Ja, genau.
Weil es ist, bei welchem Programm ist es denn so, dass du eine allererste Probe von irgendwas schon rausballerst an sämtliche Journalisten? Das ist halt eine super geile Exklusivität, die man da hatte. Und ich natürlich in meinem Job, ich will das alles sehen. Klar, ich hätte auch am liebsten den allerersten Durchlauf gesehen. Ich will sehen, was die da noch fixen, was am Anfang nicht geklappt hat, was später gut klappt, was sie vielleicht noch ändern und so weiter. Aber für Künstler an sich ist das doch, also da würde ich doch auch sagen, hey, ersten Durchlauf, wie ich jetzt gerade mal die Bühne kennenlerne, das müssen doch nicht alle sehen und schon aufgeregt analysieren. Also da habe ich ja auch letztes Jahr zum Beispiel mit Rafalja drüber geredet, der ja auch so ein Showhase ist und der auch meint, so eine allererste Probe, die sollte jetzt seiner Meinung nach noch nicht öffentlich sein. Und das habe ich auch total verstanden. Und wenn das die Begründung ist, dann ist es für mich immer noch schade, weil ich, wie gesagt, alles sehen will, was ich sehen kann. Aber das würde ich vollständig verstehen. Und das ist auch einfach, wenn Fanmedien dann deswegen rumheulen, das ist halt auch eine Exklusivität, die meiner Meinung nach nicht normal ist, dass du die hast bei so einer Show.
Das, was du jetzt sagst, ist ja auch richtig. Und wann war das? Das ist jetzt, glaube ich, so 2 Wochen davor war das, glaube ich, bekannt geworden, ne? Mit der ersten Probe, ist unter Ausschluss der Öffentlichkeit. Das war auch mein erster Impuls, dass ich so gedacht habe, da will man jetzt die Künstler schützen. Das Komische ist.
Das ist okay, das würden wir verstehen.
Das ist ja der Punkt, weswegen man das eigentlich macht. Nur komischerweise wurde das so nicht kommuniziert. Bisher wurde immer
so, gar nichts kommuniziert.
Ja, aber es zumindest wurde immer, zumindest gerüchteweise immer, wurde auf den Plan gerufen, ja, das ist, weil TikTok sich da jetzt exklusiv eingekauft hat. Und die EBU hätte ja sehr gut darauf antworten können, indem sie gesagt haben, ja, wir wollen die Künstler oder wir wollen die Delegation schützen, dass sie wirklich mal einmal einen Probendurchlauf haben, wo sie alles technisch irgendwie halt regeln können. Das ist nur so bisher nicht kommuniziert worden. Und das ist natürlich auch ein bisschen, ein bisschen seltsam, dass man das nicht so ein bisschen aus der Hand nimmt. Und man hat schon aber so ein bisschen den Eindruck, ja gut, aber man möchte da irgendwie so ein bisschen so FIFA-mäßig sich da ein bisschen mehr Einfluss verschaffen. Man weiß ja jetzt auch nicht, was da auch für Gelder oder was weiß ich da auch an Leistungen irgendwie halt geflossen ist oder gemacht worden sind. Es wird jetzt mal interessant, wie das vielleicht in den nächsten Jahren, ob das weiter so läuft. Aber das ging mir tatsächlich auch so, dass man bei der ersten Probe die letzten Jahre immer so, ha, und jetzt komisch, in dem ersten Durchgang hat sie weiße Schuhe angehabt und jetzt hat sie aber schwarze Stiefel an. Und was ist da denn? Oder sie hat die Augenbraue hochgezogen. Was war das denn? Und so. Das finde ich auch tatsächlich immer ein bisschen doof, weil man muss ja auch irgendwie so sagen, die Künstler stehen zum ersten Mal auf dieser riesigen Bühne, da müssen sie sich auch erstmal so langsam zu Hause fühlen. Und da draußen sitzen dann schon irgendwelche Fanmedien, die das dann schon auseinanderreißen. Das ist die andere Geschichte. Nur die Begründung habe ich auch nicht gehört, ne? Das ist halt auch wirklich so ein bisschen seltsam an der ganzen Geschichte. Aber ja, ich merke schon,
deswegen habe ich am Anfang gesagt, ich will es einmal von denen erklärt bekommen, warum es so ist. Und dann können wir uns darüber auch das Maul zerreißen, ob wir das gut finden oder nicht. Weil so stochern wir jetzt rum, so stochern im Moment alle irgendwie rum. Die Leute, die denken, es war doch immer so und wir haben da irgendwie auch eine Art Recht darauf, was meiner Meinung nach nicht so ist. Die schieben es jetzt natürlich, das ist alles hier Exklusivverträge, bla bla blub. Und wir haben jetzt auch heute so mehr oder weniger nebenbei in so einem Video, was im Pressezentrum auch lief, erfahren, ist die zweite Runde der Proben wird ganz normal wieder per Snippet auf YouTube gezeigt, also wie es früher auch immer war. Also das sind auch so Sachen, das erfährt man dann so nebenbei mal irgendwie, wenn mal jemand fragt und mal jemand antwortet. Also da ist einfach die Kommunikation nicht geil. Mhm.
Ja, ich glaube, das müsste man auf jeden Fall verbessern und das da ein bisschen transparenter machen. Das sehe ich genauso.
Ich habe noch ein Aber und du sagst, es wird auch noch mal zur Sprache kommen. Kann ich mir zwar auch vorstellen, aber ich glaube, da wir ja ab Mittwoch dann wirklich auch Proben zu sehen kriegen, wird das Thema dann auch ab dann in den Hintergrund rücken, weil wir ab dann eben wieder Zeug haben, worüber wir reden können. Also ich glaube, dass das jetzt noch irgendwie so heiß läuft und so, ist klar, weil jetzt sind wahrscheinlich auch schon viele da, die es gewohnt sind, dann schon auch im Pressezentrum zu sein und das zumindest da schon auf der Leinwand gucken zu können und so, jetzt ist das Pressezentrum noch zu und alles, dass wir uns jetzt noch darüber irgendwie die Mäuler zerreißen. Aber in ein paar Tagen geht's ja dann auch richtig los und wie schon eben gesagt, es wird ja dann auch, also ist nur eine Einzelprobe, aber danach wird's ja viele Showdurchläufe geben, da sehen wir ja dann ganz viel und dann wird sich das auch erstmal runterkochen, glaube ich. Da haben wir nächstes Jahr wieder die Frage, wie macht ihr es denn dieses Mal? Und wenn sie dann wieder so schlecht kommunizieren, wird's wieder ein Ärgernis.
Ja, kommt vielleicht auch ein bisschen aufs Land drauf an. Vielleicht ist das auch so ein bisschen italienisch chaotisch und ist vielleicht im nächsten Jahr, wenn die Schweden wieder gewinnen, ist das alles wieder wie am Schnürchen und dann weiß man das auch wieder.
Eigentlich
besser,
ein EBU-Ding.
Ja, eigentlich ist es ein EBU-Ding. Das ist schon richtig. Aber wie gesagt, wie auch immer man das dreht, man müsste irgendwie auch mal sagen, ja Mensch, warum wird das eigentlich nicht so rausgegeben? Ich glaube aber allerdings andererseits auch, vielleicht auch teilweise unsere Hörer werden dann auch denken, wo ist da jetzt euer Problem? Was ist mit den Liedern? Wie findet ihr sie oder so? Keine Ahnung. Aber das betrifft ja natürlich schon irgendwie so auch ein bisschen hier unsere Arbeit, damit wir dann ja auch hier im Podcast da auch ausgiebig drüber diskutieren können. Ja, dann würde ich mal sagen, wir gehen auch ein bisschen mal in den Inhalt. Wir haben jetzt schon 3 Tage PKs hinter uns. Jetzt wollte ich nicht sozusagen das von Samstagmorgen 12 Uhr bis jetzt heute Abend Zypern 19 Uhr jetzt mit dir so durchdeklinieren. Vielleicht greifen wir uns dann einfach mal so ein paar Sachen raus, die uns vielleicht irgendwie halt so aufgefallen ist da gebe ich dir doch mal so den Anfang so. Was ist dir jetzt bei den Pressekonferenzen jetzt aufgefallen?
Ja, das, was mir immer auffällt, dass es so mehr oder weniger Pressekonferenzen sind. Also erstmal, das Wort Presse ist ja schon relativ weit gefasst beim ESC manchmal. Also gerade, ich habe ja schon ein paar Fragen erwähnt, wo man denkt, ey, das würdest du jetzt bei normalen Pressekonferenzen mit Fußballern, Politikern, wie auch immer, würdest du nicht so da rangehen und nicht Sätze anfangen mit, ah, die Bilder von deiner Probe sahen schon so gut aus und ah, du bist mein Favorit dieses Jahr und so. Das kriegst du auch schriftlich nicht aus den Leuten raus, scheinbar, ja, warum auch immer. Ja, dass trotzdem so eine nette Atmosphäre entsteht zwischen den Moderatoren, Moderatorinnen und den Acts dann, das, ja, das ist schön und es kommt gut rüber, finde ich so. Alle haben da irgendwie Spaß daran. Ansonsten die Einzelnen, ja, es ist, manche ziehen halt ihre Show da komplett noch durch bei diesen PKs. Andere hat man wirklich so den Eindruck, dass sie ein bisschen was von sich erzählen und das, damit kann man dann auch was anfangen, finde ich. Und ich glaube, uns beiden ist heute vor allem die israelische PK hängen geblieben, oder?
Ja, das stimmt.
Ich spreche da jetzt einfach mal für uns beide. Und ich glaube, die können wir auch verlinken, weil die werden im Anschluss hochgeladen und sind dann tatsächlich nicht im Pressezentrum, sondern über einen externen Link bei der RAI zu sehen. Und der müsste auch extern laufen. Deswegen können wir vielleicht die PK, die wir meinen, jetzt mal verlinken. Und die gehen immer so 20 Minuten. Das heißt, die kann man auch gut wegsnacken. Und es langweilt einen auch nicht. Aber ja, Michael aus Israel, wir haben uns gefreut, dass er überhaupt da war. Weil es gab ja diesen Streik und so. Aber sie haben es offenbar geschafft. Ja, und ich fand eigentlich, er war wieder Bruder von Alexander Lemtov aus dem Will Ferrell-Film. Also, er war irgendwie so aufgedreht, überdreht und er hat das irgendwie dann alles zu seiner eigenen Show gemacht. Und irgendwann wurde selbst der Moderator rot, weil er sagte, hier, ich weiß, wo du ein Tattoo auf deiner Brust hast und so. Woher weißt du denn sowas und so? Und er hat da wirklich eine Show abgezogen. Also das hatte mit Pressekonferenz dann auch nicht viel zu tun. Hier, ah, honey, ah, so stunning, ah, you look so beautiful, I love you, ah, I forgot about my boyfriend, ah, I'm sorry. Aber naja, es war zumindest unterhaltsam. Und dann, ja, natürlich die Subwoofer, die dann weiter durchziehen, dass sie selbst nicht reden, aber so ein bisschen mit Gesten dann Quatsch machen. Also war, glaube ich, so, woran kann man euch unterscheiden oder so. Und dann sind sie aufgestanden, haben gezeigt, dass sie unterschiedlich groß sind. Und dann hat der eine dem anderen auf den Bauch gekloppt und hat gezeigt, hier, der ist dicker als ich. Da haben sie angefangen, sich dann so zu schlagen und alles halt irgendwie nonverbal. Und ja, die ziehen halt wirklich ihre Show da weiter durch. Ja, im Gegensatz zu Zirkus Mirkus, die wir heute hatten, die auch mit so halben Masken dann kamen. Manche hat man noch ein bisschen was vom Gesicht erkannt, von anderen nix. Und die dann so ganz kryptisch meinten, ja, Identität ist überbewertet und so. Also manche sind da wirklich nicht so, dass du sagst, denen stelle ich jetzt eine Frage und ich kriege auch eine zufriedenstellende Antwort, sondern sie machen da irgendwas Kryptisches vor sich hin. Und ja, aber man kriegt trotzdem irgendwie so einen Eindruck, was das für Künstler sind, was sie einem so mitteilen wollen oder was sie einem vielleicht auch mal nicht mitteilen wollen. Also da war wirklich das komplette Bandbreite irgendwie dabei. Was ist dir noch hängen geblieben? Also Israel haben wir ja jetzt schon gesagt, das ist, glaube ich, das Auffälligste gewesen die letzten Tage.
Ja, ich wollte tatsächlich noch mal auf die beiden PKs von Norwegen und auch von Georgien. Also ich habe das heute gerade noch mal von Georgien. Es nervt mich eigentlich zutiefst mittlerweile dieses Maskieren und insbesondere bei Norwegen. Dadurch, dass man es ja auch schon seit ein, zwei Monaten ja auch verfolgt, so langsam nervt mich auch nur noch Subwoofer. Da ist irgendwie, und ja, jetzt müssen sie natürlich auch ihre Geschichte, wir kommen vom Mond und so, da auch durchziehen. Und bei Georgien fand ich es dann heute, die waren dann heute in der Pressekonferenz, fand ich es dann auch so schwierig. Und dann musste man ihnen eigentlich auch so alles aus der Nase ziehen und so weiter. Und das ist natürlich dann auch manchmal, wo man so denkt, boah, es ist alles so ein bisschen schwierig und vielleicht ist so diese Verkleidung à la Lordi vielleicht auch jetzt auch langsam mal so ein bisschen aus der Mode oder kann auch sein, dass es wieder in die Mode kommt, weil es jetzt auch mittlerweile wieder so viele machen. Vielleicht haben wir nächstes Jahr 5 solche Acts irgendwie, wo man nicht weiß, wer das dann ist und vielleicht ist ja auch vielleicht steckt ja auch bei den Subwoofer einmal Alexander Rybak und Jan-Ola Sand irgendwie unter den Masken, das weiß man ja auch nicht. Vielleicht, vielleicht demaskieren sie sich. Und dann irgendwie macht der eine dann irgendwie die Maske runter und sagt dann nur noch in die Kamera, take it away. Ne? Und ja, weiß man alles nicht, aber trotzdem ist das alles irgendwie dann auch ein bisschen mit gezogener Handbremse lustig. Also das ist mir jetzt nur noch mal so bei den beiden Acts irgendwie halt aufgefallen. Ja, ich muss einfach, also vielleicht mal was Schönes irgendwie. Ich bin ja trotzdem nach wie vor, so dieses Jahr ist ja so meine Schockverliebtheit ja an Portugal hängen geblieben. Maru mit ihren Background-Sängerinnen waren da auch so absolut gechillt. Und das fand ich irgendwie auch irgendwie, fand ich auch irgendwie ganz nett. Und vor allen Dingen stellt sie sich selber auch nicht so megamäßig in den Vordergrund, sondern sie ist da sozusagen zusammen mit den Mädels dann da, so hat es sich so für mich auch dargestellt. Und das fand ich natürlich irgendwie auch ganz schön. Und man hat da auch schon so Bilder gesehen jetzt von dem Auftritt. Das wird ein bisschen anders sein als beim Festival da Canção. Sie sitzen nicht mehr alle als so ein Barhocker, sondern ja, eigentlich so ähnlich wie das Setting bei den Russen letztes Jahr, die sozusagen im Kreis da auf der Bühne stehen, um Maru irgendwie halt so rum. Und dann wird das wahrscheinlich, kommt dann von so ein Steadicam-Man und filmt die alle einmal so reihum. Das wird, glaube ich, auch eine schöne, chillige Geschichte. Das muss man dann erstmal sehen, wenn man dann auch in die Proben dann mal so einsehen kann. Das fand ich irgendwie dann auch so besonders schön. Und ja, Israel, was ich dann noch so ein bisschen, ich hatte mich auf Serbien, auf Constructor auch schon gefreut, weil ich so dachte, was kommt da jetzt? Dann ist sie da auch so mit ihrem Toster aufgetreten, war aber auch ein bisschen sehr reserviert, sage ich jetzt mal. Teilweise vielleicht
auch. Der Trost durfte gar nichts sagen.
Ja, der Trost durfte gar nichts sagen. Vielleicht war sie auch noch ein bisschen genervt von den Fragen, die dann so aus dem Chat kamen. Und ja, also das war dann auch so. Ach ja, und dann war vielleicht, um noch mal was Neues irgendwie halt noch mal einzuführen, war ja Achille Lauro, war ja heute auch in der Pressekonferenz. Das war dann auch noch so ein bisschen seltsam. Weil, ja, also Achille Lauro, angeblich kann er Englisch, aber sein Head of Delegation hat dann sozusagen seine Statements, die er auf Italienisch gegeben hat, die hat er dann auf Englisch übersetzt, obwohl ja eigentlich die italienische Moderatorin dieser Pressekonferenz ja eigentlich auch Italienerin ist. Und dann wurde das Ganze irgendwann zu dumm, dann hat sie schon angefangen, ihm das auf Italienisch zu übersetzen, die Fragen. Und Achille Lauro hat eigentlich auch im Grunde genommen gar keinen Bock gehabt auf diese PK. Er hat, glaube ich, die Moderatorin noch nicht mal irgendwie angeschaut, obwohl ich die ja eigentlich ganz süß fand eigentlich heute. Die war da heute irgendwie neu. Und und als sie noch mal Italienisch gesprochen hat, habe ich so gedacht, oh.
Ja, Maru, so. Das war's. Jetzt hat
ja, genau, Maru, das, ach, ich kann ja zwei nebeneinander laufen haben. Ne? Das.
Stell dir mal vor, die zweite PK von Maru macht sie. Oh Gott.
Oh ja, dann kann ich mich ja gar nicht, dann kann ich mich ja gar nicht
Sauerstoffzelt für Sascha.
Ja, genau. Und ja, das war dann so ein bisschen so, der große Star kommt jetzt dann halt in die PK und ist dann jetzt irgendwie ziemlich genervt von den Fragen, die ihm da gestellt werden. Und er muss das jetzt hier so abreißen. Und das war dann halt auch so. Ich gucke jetzt.
Ja, also so ein kleines bisschen gut fand ich schon, wie viel Verachtung aus ihm rausgeströmt ist. aus seinem Blick allein schon. Das war so ein bisschen cool, fand ich das auch. Ich dachte so, wie kann ich das machen? Wie kann ich das auch hinkriegen? Das wäre so der Blick gewesen, mit dem ich eigentlich früher gern zur Schule gegangen bin.
Auch mit so einem Hut, oder?
Ja, scheißegal, Hut oder nicht. Hut durfte man ja früher nicht. Also wenn ich früher mit Kappe in die Schule kam, dann gab es erstmal Ärger und dann musste man die absetzen. Also von daher natürlich gerne mit Kappe oder mit Hut, um noch mehr Rebellentum zu zeigen. Aber allein dieser Blick so, was mache ich hier? Eigentlich nervt ihr mich gerade alle. Ey. Ich weiß zwar nicht, wo ich gerade lieber wäre, aber auf jeden Fall nicht hier. Und ey, lass mich doch in Ruhe. Und jetzt kommst du wieder mit so einer Frage, dass ich bin wie Måneskin. Ey, sag mal, das ist dir nicht selber peinlich so. Ja, also, doch, da war gut was drin. Mir ist so eine Sache noch hängen geblieben, und zwar, dass sich Pia Maria selbst Sachen auf die Haut tätowiert hat. Weiß nicht, ob du die österreichische Pressekonferenz geguckt hast.
Ja, die habe ich gesehen. Mhm.
Ja, wie sie da irgendwie drauf angesprochen wurde, dass sie so dieses Maskenzeichen, dieses Theatermaskenzeichen irgendwie irgendwo auf dem Bein hatte. Und sie meinte, ja, da habe ich mir so eine Vorlage geholt und habe ich mir das selber da drauf tätowiert. Und was die Moderatorin, ich glaube, es war die Moderatorin an dem Tag, ne? Oder war es der Typ? Also, wer auch immer das moderiert hat, war völlig schockiert davon.
Ja, gut, und das sind halt Pressekonferenzen, da kann man ein bisschen Einblick von den Künstlern irgendwie halt bekommen. Also insofern ist es schon ganz interessant, weil bei dem einen oder anderen kommt dann eben, also wie gesagt, bei dem Michael aus Israel, das waren halt sehr unterhaltsame 20 Minuten, weil der auch so ein bisschen im Grunde komplett weg von der Spur irgendwie halt war. Und das, also ich glaube, du hast irgendwas geschrieben von ein bisschen anstrengend, aber so gut in der Eurovision-Bubble ist es dann wieder ganz unterhaltsam und insofern genau. Ist das dann irgendwie halt so. Und wir wissen jetzt halt, sie sind dann doch irgendwie halt auch nach Turin gekommen und sie haben jetzt dann auch Security dann irgendwie auch bekommen. Ja, wir haben es jetzt eingangs, das ist jetzt vielleicht auch nicht jetzt so super seriös, sage ich jetzt mal, aber man hat natürlich jetzt auch einige Bilder ja auch von den Proben ja auch einsehen können, dadurch sozusagen. Was ist dir da irgendwas Besonderes aufgefallen?
Ja, ich glaube, dass Armenien furchtbar wird. Das sagt mir so mein Gefühl. Also dieser Raum, jetzt versucht dann auch zu erklären, es ist irgendwie so ein Zimmer mit Möbeln und einer Wand und es ist alles voll von so, weiß nicht, so Papier. Also es sieht aus wie so Post-its, aber irgendwie zu groß für Post-its. Also einfach so weiße Zettel überall. Und dann wird ja angeblich irgendwie ist dann ein Datum zu sehen, was ihr viel bedeutet, was sie aber auch nur so halb erklärt hat später, was es ihr bedeutet. Also man wird es wahrscheinlich auch gar nicht verstehen, wenn man es dann sieht. Also da bin ich sehr auf die bewegten Bilder gespannt, weil das hatte für mich sehr viel Trash-Potenzial, als ich da die Fotos zugesehen habe. Und was ich sehr interessant fand, war Aserbaidschan, die so komische tribünenartige Dinger aufgestellt haben, die sich wohl scheinbar dann auch auseinander bewegen oder so. Aber ich glaube, es war ein Tänzer und halt der Sänger selbst. Und da dachte ich so, ja, allein auf einer Tribüne rumstehen, das ist mein Leben. Da bin ich sehr gespannt, wie das aussieht. Also da waren ein paar Sachen dabei und dann natürlich die geschmolzenen Stühle bei Griechenland, ne?
Ja,
ich weiß
ja,
nicht, was,
ja, ja.
Was du darüber gedacht hast, aber ich dachte erst so, oh schade, kein Greenscreen, der uns wieder alles kaputt schießt, aber es waren einfach so Stühle, die so aussehen, als würden sie gerade in die Bühne schmilzen und das sah kurios aus. Also es gibt so ein paar, da kann man wahrscheinlich sagen, okay, das wird jetzt nicht so viel anders als beim Vorentscheid sein, zumindest sahen die Bilder dann genauso aus, aber gerade die Sachen, von denen wir noch keinen Auftritt gerade mit Choreografie kennen, da waren ein paar Sachen dabei, die sind vielversprechend und ein paar, die mal so gar nicht vielversprechend.
Ja, bei, also um nochmal auf Armenien zurückzugehen, da kann man tatsächlich sagen, ob sie jetzt nun ins Finale kommt oder erst im Semi hängen bleibt, da kann man schon sagen, die Tweets über, ach ja, sie hat da Toilettenpapier an den Wänden in 3, 2, 1, ne? Also ich glaube, das ist so ein bisschen vorprogrammiert, die ganze Geschichte, was ich ein bisschen schade finden würde, weil von der Anmutung fand ich das eigentlich ein schönes, helles Bühnenbild. Das fand ich irgendwie halt auch noch ganz gut. Bei der Ukraine ist noch aufgefallen, dass zwei der Bandmitglieder in so schwarz-rot-goldenen Kostümen rumgelaufen sind. Das sind wohl aber die Farben dieses Kreises oder der Region, in der die wohl herkommen, da sind das wohl die Farben aus dieser Region. Also es ist kein Hinweis, Olaf Scholz, wir brauchen bitte noch Waffen von euch. Also, aber das war sozusagen im ersten Go war das wohl auch so, oh, was sollen denn da die deutschen Farben irgendwie bedeuten? Im Negativen.
Das gibt auch, ich sag's dir, da gibt's auch Tweets in 3, 2, 1.
Ja, ja, auf jeden Fall. Aber eigentlich ist das jetzt schon sozusagen aus dem schon
wir
aus der
schon
Welt
geklärt.
Geschaffen und wir haben schon geklärt. Aber wer jetzt am Samstag in einer Woche dann das erste Mal einschaltet, der wird sicherlich schon diesen Impuls irgendwie halt haben. Was ich ein bisschen schade finde, ist, was die Schweiz eigentlich aus dem Auftritt gemacht haben. Das ist mir viel zu dunkel und auch Marius hat so eine schwarze Lederkluft irgendwie halt an. steht halt ganz normal vor einem vor dem Mikrofon, aber für mich passiert dann da einfach auch ein bisschen zu wenig. Also von den Effekten her wenigstens das, was man von den Fotos und von den TikTok-Snippets da irgendwie halt mit, da habe ich so gedacht, das finde ich jetzt nicht so gut. Ähnlich dunkel ist ja die Niederlande. Da finde ich es aber eigentlich stimmig. Also da passt es eigentlich in diese etwas trübe Stimmung dieses Songs. Das habe ich eigentlich ganz gut in Erinnerung. Portugal habe ich irgendwie schon gesagt. Ich muss jetzt gerade noch mal gucken. Ja.
Ich finde, wenn ich da kurz einhaken darf zu den beiden, die du gerade genannt hast, ich finde, das sind die, über die ich am wenigsten sagen kann von diesen Bildern. Weil, wie du gesagt hast, es ist einfach so dunkel und da wird es so krass auf Kameraführung ankommen und so. Weil ich habe Marius Bär in der Pressekonferenz so verstanden, dass er sehr viele Nahaufnahmen haben wird. Also, weil er hat ja irgendwie so gesagt, er will quasi direkt ins Wohnzimmer der Leute mit diesem Song und dann so die direkt ansingen, mehr oder weniger. Und das spricht ja dafür, dass es dann sehr viele Nahaufnahmen irgendwie geben wird. Es kann natürlich auch creepy sein, wenn Leute dann so immer groß in die Kamera gucken. Also von daher bin ich bei beiden noch gespannt. Aber ja, es sind einfach beide super dunkel auf den Bildern. Und da muss man mal sehen. Es geben ja beide Songs auch irgendwie her. Also wenn jetzt auf der Bühne bei Marius viel passieren würde, es würde ja auch nicht zum Song passen. Aber das sind so Sachen, wo ich dann für mich sage, da kann ich noch wenig draus herleiten, wenn das einfach nur so eine dunkle Bühne ist.
Ja. Bei Serbien zum Beispiel, da kann man jetzt sehen, also die machen das eigentlich so wie beim serbischen Vorentscheid auch, ne? Also die sitzt dann da und sie wäscht sich die Hände und das war's dann. Also da wird dann irgendwie nichts Neues sozusagen kommen. Was ich ein bisschen schade finde, andererseits auch wieder hier kann man dann sagen, okay, wer da völlig unbeleckt ist und dann am Samstag in einer Woche das Finale dann schaut, wenn sie denn ins Finale kommt, dann wird man sagen, huch, das ist ja strange und abgefahren, weil er das eben halt noch gar nicht kennt mit den ganzen Hintergründen und so weiter.
Ja, ich weigere mich über Serbien zu reden, aber ich glaube, dass San Marino wird auch eine Riesenshow. Also es ist nicht mein Lied, wir haben ihn eben schon erwähnt, Achille Lauro. Es ist nicht mein Lied, er ist auch nicht der stärkste Sänger, aber er hat da irgendwie so einen Kirmesbullen, auf dem er reitet und irgendwelche Käfige, in denen seine Musiker stehen und so. Also ich glaube, das wird so eine überdrehte Show. Das wird dann auch das sein, wovon man später dann die Bilder sieht.
Das glaube ich auch. Ja, dann sind wir mal gespannt. Morgen ist noch sozusagen der letzte Durchgang intern. Dann sind auch noch mal, unter anderem Schweden ist noch mal in der Probe, Polen ist noch mal in der Probe, auch einer dein Favorit, Estland ist auch in der Probe. Und Stefan hat man irgendwie heute schon, da hatte ich erst so gedacht, wieso sitzt der noch im Flugzeug? Aber er ist halt, wie gesagt, auch erst morgen dran mit der Probe, deswegen ist er dann wahrscheinlich heute angereist mit seiner Delegation. Und wie gesagt, am Mittwoch können wir dann endlich mal reinschauen. Malek ist das erste Mal am Donnerstag dran. Da werden wir ihn natürlich noch nicht sehen. Aber am Samstag, da ist noch mal eine reine Big Five-Probe. Und wir haben eigentlich vor, dann am Samstag auch aufzunehmen, dass wir dann, muss ich mal gucken, wie ich das dann sozusagen mit der Postproduktion hinkriege. Dann entweder Samstagabend oder dann irgendwie Sonntagmorgen habt ihr dann die Folge. Da gehen wir dann einmal durch die Einzelproben durch. Ich glaube, das machen wir dann auch mal ein bisschen intensiver, als wir das jetzt hier mit den PKs gemacht haben. Das ist ja dann nur erstmal so ein Gesamteindruck. Ja, du hast das schon erwähnt und in der nächsten Woche sind dann mehr die Live-Shows. Also es geht dann schon am Montag mit dem ersten Juryfinale des ersten Semifinals, davor ist dann auch immer so ein Family-Show, das ist dann meistens am Nachmittag oder es ist dann immer nachmittags. Und im Vorwege war ja jetzt noch bekannt geworden, es waren ja relativ kurzfristig auch Karten zu kriegen. Es gab jetzt noch mal eine zweite Welle und die Karten sind enorm teuer geworden. Also das knüpft so zum Beispiel so ein bisschen an das, was man an Karten bezahlen sollte in Tel Aviv. Also da gehen schon manche Fanpakete, also die Mitglieder von Fanclubs können sich da solche Fanpakete erwerben. Das wird dann meist im Losverfahren gemacht, weil die Nachfrage natürlich immer höher ist als das, was da zur Verfügung steht. Und das sind dann meistens so Pakete, die drei Live-Shows und die jeweiligen Jury-Finals, also immer jeweils den Tag davor an dem Abend. Und die gehen sogar bis in die 1.000 Euro irgendwie halt rein. Und das ist natürlich eine Geschichte, wo man jetzt sagen kann, okay, das ist jetzt auch für einen normalen Arbeitnehmer hier in Deutschland auch schon relativ viel Geld. Aber wenn man sich mal überlegt, welcher moldawische Fan wird sich solche Preise noch leisten können? Also das ist einfach auch so vom sozialen Aspekt her auch nicht mehr so ganz eindeutig demokratisch. Aber wahrscheinlich sind halt die Preise auch in Sachen Security, aber eben halt auch so, was wahrscheinlich Corona und so weiter mit dranhängt, ist wahrscheinlich auch einer der Gründe, warum das Ganze irgendwie halt teuer geworden ist. Das ist natürlich aber trotzdem ein bisschen schade, dass da sozusagen so viel Geld. Und die Hotellerie ist ja da auch immer sehr findig, sobald irgendwie eine Host City ausgerufen wurde, dann steigen die Hotelpreise natürlich dann auch immer in die Höhe. Und naja, gut, ist dieses Jahr nicht unser Problem, ne?
Nee, ist aber eine Frechheit. Das kann man schon mal so erwähnen, wie du es gerade getan hast.
Ja, das kann man so auf den Punkt gesagt wirklich sagen, ja, genau. Ja, dann würde ich sagen, dann schließen wir das jetzt mal für heute mal ab. Wir sind aber schon bald wieder für euch auch unterwegs. Also wir werden jetzt die Schlagzahlen noch mal ein bisschen erhöhen, weil ja jetzt auch eine ganze Menge auch zu erzählen ist. Wenn wir da zu lange warten, dann müssen wir dann, glaube ich, 3 Stunden Podcasts machen. Insofern, da ist ja euch auch nicht geholfen, wenn ihr da so viel abarbeiten müsst sozusagen. Und da machen wir dann lieber mal so in kleineren Häppchen, so wie ihr das von uns da.
Darf ich trotzdem noch ganz kurz Werbung machen?
Na klar.
Und zwar für mich selbst. Und zwar habe ich ja eben schon angekündigt, dass ich unter anderem mit Sam Ryder gesprochen habe, noch länger. Und das könnt ihr natürlich alles lesen bei bleistiftrocker.de. Da sind inzwischen auch sämtliche Interviews von Eurovision in Concert online. Nur das von Polen noch nicht, das kommt die Tage noch. Und ich habe zum Beispiel auch jetzt gerade gestern noch Interviewantworten bekommen von der Ukraine. Also da ist die Delegation wirklich super nett, mit denen schon im letzten Jahr mit GoA nett zu tun gehabt. Und selbst bei allem, was in diesem Jahr ist, immer noch super kann man sich mit denen irgendwie per Mail unterhalten und alles. Und die Pressefrau hat gesagt, klar, schick deine Fragen, ich gebe die weiter an unseren Bandleader. Und dann hat sie mir die auch übersetzt geschickt. Also weil er hat ja zum Beispiel auch in der Pressekonferenz auf alles geantwortet, aber sie musste eben übersetzen. Und da haben die mir ganz ausführliche Antworten geschickt und so. Das ist jetzt heute gerade online gegangen. Und es kommt in den nächsten Tagen auch noch das ein oder andere Gespräch dazu. Und ich mache ansonsten natürlich auch Zusammenfassungen der Probentage und so weiter. Schreibe ich alles immer aktuell bei bleistiftrocker.de, weil ich bin ja da zum Arbeiten.
Du hast da, glaube ich, auch einen extra Link, wo du das, glaube ich, alles zusammengefasst hast, ne? Mit der ESC-Berichterstattung, ne?
Genau, ich habe auch so eine Unterseite gebaut. Aber es ist, glaube ich, auch so, die neuesten Sachen sind auch natürlich immer auf der Startseite zu sehen. Und ich twitter auch darüber und so weiter, also kann man eigentlich nicht verfehlen.
Dann werden wir das auch nochmal in den Shownotes verlinken, dann habt ihr da auch dann gleich den schnellen Zugang und wie gesagt sonst tatsächlich auf bleistiftrocker.de. Das lohnt sich immer, ich tue das auch regelmäßig.
Aha, du bist das also.
Ja. Ja, dann würde ich sagen, machen wir für heute mal den Sack zu. Wir sind auch bald wieder da und dann werden wir uns mal über die Einzelproben dann mal beugen und mal gucken, ob wir noch die eine oder andere positive oder negative Überraschung dann sehen werden, von der wir noch nichts ahnen. Da bin ich jedenfalls mal sehr, sehr gespannt und dann gucken wir mal, wie es dann so weitergeht. Ja, Sonja, wir machen den Sack zu. Also bis zum nächsten Mal. Tschüss.
Tschüss. Ciao, wie ich neuerdings sage, weil in Italien der ESC stattfindet. Ciao.
Ciao. Das war der ESC Green Room, der Podcast zum Eurovision Song Contest mit Sonja Riegel und Sascha Gottschalk. Weitere Infos über den ESC und über diesen Podcast findet ihr auf escgreenroom.de. Dieser Podcast ist ebenfalls auf Twitter, Facebook und Instagram mit dem Handle ESC Green Room zu finden. Wenn ihr Sonja und Sascha auf Social Media folgen möchtet, findet ihr die Kontaktdaten ebenfalls auf dieser Website unter dem Link Doppelspitze. Auf escgreenroom.de könnt ihr außerdem unter dem Post dieser Folge euren Kommentar hinterlassen. Ihr könnt aber auch eine Mail an kundendienst@escgreenroom.de schreiben.